entsprechenden Segensplan Gottes für unser Leben. Gott hat einen Plan für uns. Er möchte, dass du Hülle und Fülle hast. Das heißt, dass du im Wohlstand lebst. Wohlstand meine ich nicht nur finanziell, sondern dass es deiner Seele gut geht, dass deinem Geist gut geht, dass deinem Körper gut geht, dass deinen Finanzen gut geht, dass deiner Familie gut geht. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ist Gottes Botschaft, also was Gott will. Also Gott hat gute Gedanken mit uns. Und heute möchte ich über den Segensplan Gottes sprechen. Gott will dich segnen und dir mehr Gutes tun denn je zuvor. Das weiß ich von der Bibel her, denn bisher hat Gott uns schon viel Gutes getan, aber Gott will noch mehr, noch mehr. Gott will dich segnen und Gutes tun, dir gnädig sein und barmherzig sein. Er will, dass du alles hast, was du brauchst, dass du nichts vermisst. Er hat den Garten Eden gepflanzt und da war alles da. Und als Gott merkte, da fehlt dem Menschen noch etwas, der Mensch ist nicht glücklich, ihm fehlt eine Gehilfin oder ein Gehilfe. Also dann sagte er, du horch mal, Adam, schlaf mal ein, ich will ein Wunder an dir tun. Und Gott wirkt eigentlich, und jetzt pass auf, was ich dir sage, Gott wirkt, wenn du schläfst. Adam ist eingeschlafen und als er dann aufwachte, da war seine Eva da. Du siehst also, Gott arbeitet nachts im Traum und Gott arbeitet durch Visionen, durch Gesichte, Gott arbeitet durch Offenbarungen. Also Gott will, dass du gut hast und du sollst wissen, er hat alles für dich vorbereitet. Du sollst nur den Segen genießen. Barmherzigkeit und Gute soll folgen dein Leben lang. Zuerst möchte ich noch ganz kurz dich schnell einladen für morgen. Morgen früh um 10 Uhr werden wir das Thema haben, mit Gott bist du jemand, bist du wer? Mit Gott hast du deine Identität wieder. Du weißt, wer du bist. Also Gott will, dass es dir gut geht. Und wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, ein Königskind, wirst du nicht auf alle vier kriechen, wirst nicht betteln wie ein armer Hund und hinter jedem herlaufen und kann, bitte, 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 bitte. Nein, du wirst nicht betteln, du wirst genießen das Leben. Gott will dich segnen. Die Bibel sagt immer wieder, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Gott will dich segnen. Gott will dich segnen auf Schritt und Tritt, und zwar in jeder Situation. Er hat einen Segensplan für dein Leben. Und hier lerne die Segnung Gottes zu empfangen. Wie empfange ich die Segnung Gottes? Ich möchte keine Patentrezepte verteilen, ich möchte nur mitteilen, was ich erlebt habe, wie bei mir das funktioniert. Zuerst ein Gedanke ganz schnell, gib und es wird dir gegeben werden. Das war zuerst mal ein Weg. Wenn du anfängst zu geben, von dir was zu geben, von dir mitzuteilen, wird dir etwas mitgeteilt. Wenn du jemandem was schenkst, wirst du wieder beschenkt werden. Wenn du jemanden segnest, du wirst wieder gesegnet werden. Segnet und ihr werdet auch gesegnet sein, oder? Gott wird uns belohnen, wenn wir etwas tun für ihn. Doch der Teufel möchte uns ständig den Segen rauben. Er will, dass du arm bist und nichts gibst. Bitte nichts geben, die sind sowieso reich, die haben genug Geld, die leben in Luxus. So babbelt der Teufel den ganzen Tag. Er will nicht, dass es dir gut geht, dass dir wohl geht, dass du fröhlich bist. Er passt immer genau auf, dass du, sobald du nur ein Gramm mehr hast, dann knallt er wieder was drauf in deinem Leben. Weißt du, er möchte nicht, dass du von Gott was bekommst, dass du von Gott beschenkt wirst. Und du musst auf ihn sehr aufpassen, dass er dir deinen Segen nicht raubt, was Gott dir anvertraut hat. Die Bibel sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Der Teufel ist ein Dieb. Ein Dieb, wie es ja im Buch steht. Wir müssen also uns wehren, wenn sobald er in der Nähe kommt, Stock nehmen und vertreiben. Wir sollen Dämonen vertreiben. Dämonen sind Menschen, sind Geister, sind Ideen. Dämonen sind, ja, Vorstellungen, Ahnungen. Dämonen sind nicht so Gespenster mit Hörner und irgendwelche Fratzen. Nein, Dämonen sind in Menschengestalt. Die kommen so da als ein Freund. So wie Petrus zu Jesus und sagen, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus zu Petrus? Satan, hinter mir! Du siehst also, wo der Satan sitzt, kann sogar in einem frommen und lieben Apostel wie Petrus sitzen. Das widerfahre dir nicht. In dem Augenblick, wo wir einen bequemen Weg suchen, einen ungöttlichen Weg, einen Weg, der nicht von Gott ist, ist kein Segensweg. Also Segenswege sind Gotteswege, die sind manchmal sehr kompliziert, sehr umständlich. Die Wege Gottes sind also nicht einfach, das möchte ich dir vorne wegschicken. Gottes Segnungen müssen gelernt werden zu empfangen. Wie empfange ich? Aber nicht nur das Empfangen. Das Empfangen ist vielleicht nicht das große Kunststück, das Behalten. Das Behalten des Segens ist das große Kunststück. Halte, was du hast. Also gesegnet kannst du werden in 2 Minuten. Aber dann den Segen halten brauchst du 2 Jahre. Und zu behalten vielleicht 20 Jahre, bis es wirklich sich in deinem Leben erfüllt. Siege werden ganz schnell erobert. So, ich denke nur Blitzsiege im Krieg oder wo auch immer. Aber dann diese Siege zu bewahren, das Feld zu bewahren, das Land zu bewirtschaften und so weiter, die Sache zu Ende zu führen. Weißt du, angefangen ist etwas sehr schnell, aber dann zu Ende geführt ist nicht einfach. Leute nehmen sich immer ganz Großes vor, wir bauen jetzt eine Gemeinde, wir bauen jetzt ein großes Haus und dann merken sie am Schluss, wir können es nicht ausführen. Und das ist, dann ist der Jammer groß, ja, der Herr segnet uns nicht. Man hat den Herrn nicht vorher gefragt. Also wenn du gesegnet werden möchtest, frag den Herrn zuerst, bevor du losmarschierst, bevor du was unternimmst, bevor du einen Schritt über deine Hausschwelle tust. Du solltest den Herrn fragen, Herr, ist das dein Weg? Gott segnet nur seine Wege. Gott segnet nur das, was er vorbereitet hat. Gott segnet nur das, was er geplant hat für dein Leben. Also Herr, ist es dein Wille? Und dein Wille geschehe. Segen zu empfangen ist also eine Sache und ihn zu behalten ist eine zweite. Weißt du, auf dem Weg kommst du manchmal sehr schnell, aber dann auf dem Weg zu bleiben. Weißt du, wenn es so eintönig, einfach nur kilometerweise nichts passiert. Nur Straße, Wald und Straße und Wald und Straße und Wald. Und da ist nichts. Da denkst du, ja, sind wir überhaupt richtig? Sind wir überhaupt richtig? Der Segen ist einfach zu wissen, Gott hat mich auf diesen Weg gestellt und ich bleibe auf dem Weg, ich bleibe beim Herrn, ich hoffe auf den Herrn. Viele fangen ganz groß an, fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Das ist kein Segen. Mit Begeisterung fangen sie an und ja, Herr, ich bin dabei, ich gehe. Und dann irgendwie nach einer Weile kommen ein paar Schwierigkeiten, ein paar Anfechtungen, ein paar böse Menschen kommen über die Quere und erzählen dumme Sachen über dich und über dein Leben. Und dann, ne, weiß ich nicht, ist es wirklich der Wille Gottes? Weißt du, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit, wenn dann Schwierigkeiten kommen, wenn dann Probleme kommen. Aber die meisten haben vielleicht gar nichts geschaut und sind nur auf ihrem Gefühl oder ihr Gutdünken losmarschiert. Der Segen Gottes ist, wenn du Gott gehorchst. Wenn du Gottes Willen tust, dann wird der Herr dich segnen und er wird dich durchhalten bis zum Schluss. Viele sind hochbegabt, können so viel, haben so viele Talente, sind so gebildet, haben so viele Möglichkeiten, aber die setzen sie nicht ein. Der Segen muss auch eingesetzt werden. Was nützt es, deine Talente, die du hast oder deine Gaben? Ich kenne Leute, die können singen, die können spielen, die können predigen, die können schreiben, die können beten, die können alles, aber die tun nichts. Und was nützt es, wenn wir das alles können und nicht tun? Was eigentlich gesegnet wird, ist die Tat. Der Segen liegt auf der Tat, nicht nur auf das Wort, nicht nur auf den Traum, nicht nur auf die Vision, nicht nur auf den Impuls, sondern auch auf die Tat. Lasst uns Täter des Wortes sein. Und deshalb, nicht jeder, der groß begabt ist, der viel kann und so weiter, ist auch erfolgreich. Nicht jeder. Viele Hochbegabte können ihre Talente gar nicht richtig nutzen. Die sind also nicht in der Lage, die Talente richtig zu gebrauchen. Haben zwei linke Hände. Kennst du solche Leute? Die können keine Hausarbeit machen, die können dieses nicht und die können jenes nicht. So, was nützt dir ein Feld, wenn du ein Feld hast und einen Besitz oder erobert hast, aber das Feld nicht bestellst? Es liegt brach. Also Gottes Segen will wachsen, will gedeihen, will sich entwickeln. Wie empfange ich Gottes Segnungen? Wie lebe ich gesegnet? Sind einige gute Rezepte in der Bibel. Halt dich an dem Gesegneten, steht im Psalm 37, und du wirst gesegnet werden. Halt dich an dem Gesegneten. Der erste Schritt, also sich an dem Gesegneten halten. Wer ist der Gesegnete? Das ist nicht der Pastor, das sind nicht die Geschwister. Das ist zuerst mal Jesus Christus. Er ist der Gesegnete Gottes. Er ist der Gesegnete Gottes. Halt dich zuerst an dem Gesegneten. Solange Lot sich an Abraham gehalten hat, ging es ihm gut. Aber dann haben sich ihre Knechte sich gestritten und sie haben sich geteilt und es ging bergab. Wir wundern uns manchmal, warum Menschen schlecht geht. Sie sind nicht bei dem Gesegneten. Sie haben den Gesegneten verlassen. Sie haben die Gemeinde verlassen. Sie haben die Geschwister verlassen. Sie haben das, was Gott gegeben hat, verlassen. Und dann geht es bergab mit ihnen. Dann geht es mit ihnen bergab. Dann kommt Streit, dann kommt Krankheit, dann kommen Sorgen, dann kommen Anfechtungen, dann kommen Probleme, welcher Art auch immer. Die Probleme kommen, wenn der Segen Gottes von uns genommen wird. Der Segen wird gegeben und der Segen kann genommen werden. Und wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, da ist sehr oft der Segen von Israel genommen worden. Segen ist die Zustimmung Gottes. Ist Gott mit mir einverstanden? Deshalb frag dich immer wieder, bevor du sagst, Herr, segne mich, kann er mich überhaupt segnen? Würde er mich segnen? Stell dir mal vor, du wärst Gott und du würdest jetzt zu diesem Gott kommen. Und du weißt, mit mir stimmt vorn und hinten nicht. Ich bin im Streit mit allen möglichen Leuten. Ich bin im Krach mit meinen Angehörigen. Und da liegt es sehr viel. Wenn Menschen mit ihren Angehörigen im Streit liegen, da liegt kein Segen drauf. Wenn Gott will dich und dein Haus segnen, deshalb, da muss zuerst mal Ordnung in deinem Haus sein, in deiner Familie, dann kann Gott dich erst wieder segnen. Deshalb sorg zuerst einmal für Ordnung in deinem Haus und dann erst, dass Gott dich segnet. Also stimmst du und stimmt Gott mit dir überein? Hast du die Zustimmung Gottes? Und wenn du die Zustimmung Gottes hast, dann musst du ja auch umsetzen. Die Sache stimmt erst, wenn Gott mit dir übereinstimmt, nicht du mit ihm. Du kannst gerne mit ihm übereinstimmen, aber stimmt er mit dir überein? In meiner Bibel heißt es von Jesus, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Auf ihn ruht mein Wohlgefallen. Mein Wohlgefallen. Warum Jesus so erfolgreich war, ist Gottes, des Vaters Wohlgefallen ruhte auf ihn. Er hat alles recht getan, hat nicht seinen Willen verwirklicht. Er hat immer gefragt, Vater, was willst du? Bei jeder Entscheidung hat er den Vater gefragt. Als er die Apostel gewählt hat, hat er den Vater gefragt. Als er dies und jenes tat, als er dann nach Jerusalem ging, hat er den Vater gefragt. Als er dann im Garten Gethsemane war, er hat den Vater gefragt, Vater, was willst du? Und nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das war, was das Wohlgefallen Gottes verursacht hat über sein Leben. Übereinstimmung mit Gott, das ist die Grundvoraussetzung für jeden Segen. Übereinstimmung mit Gott. Stimmst du mit Gott überein? Weißt du, du sagst, ja, Gott mag ich, aber sein Bodenpersonal nicht. Verstehst? Aber Gott wirkt nur durch sein Bodenpersonal. Gott wirkt durch seine Mitarbeiter, durch seine Diener, durch seine Boten und so weiter. Stimmst du mit Gott überein? In dem Augenblick, wo du mit irgendeinem Pastor, mit irgendeiner Gemeinde nicht übereinstimmst, vergiss den ganzen Käse, bete nicht um den Segen, du wirst keinen Segen bekommen, du kriegst eher Fluch als Segen. Denn der Segen kann sich im Fluch verkehren und drehen, wenn du es nicht aufpasst und wenn du es nicht richtig machst. Deshalb bete dann lieber gar nicht um den Segen und lass dich gar nicht segnen. Dann wirst du gesegnet und du gehst hinaus und brichst dir die Haxen. Das passiert immer wieder. Dann, weißt du, wenn du mit irgendjemandem im Knatsch liegst und ein Zeichen, warum sich manche Leute Füße und die Beine brechen, ist, weil sie über jemand Schlechtes geredet haben. Und Gott lässt, gut, du hast ihm ein Bein gelegt, dir wird auch ein Bein gelegt. Und dann plötzlich wundern sich Leute und sagen, was, habe ich Übles getan, dass sie alle beide Beine gebrochen haben. Du hast geschwätzt, du hast geredet über andere. Und Gott lässt nichts ungestraft. Gott lässt nichts ungestraft. Wenn du mit Gott nicht übereinstimmst, wird der ganze Segen, die ganze Herrlichkeit, was über dein Leben kommen sollte, wofür du bestimmt bist, wird es genau ins Gegenteil aufschlagen, wird der Schuss nach hinten gehen. Übereinstimmen mit Gottes Herz, mit Gottes Willen, mit Gottes Idealen, mit Gottes Plänen, dieses Übereinstimmen. Bist du mit Gott eins? So wie Jesus mit dem Vater eins war. Der war immer eins mit dem Vater, der hat nichts getan, wo der Vater nicht einverstanden gewesen wäre. Bist du einverstanden mit den Zielen Gottes, mit dem Willen Gottes, mit dem Werk Gottes? Gott arbeitet manchmal ganz merkwürdig, nicht so wie du denkst oder vorstellst. Er geht seine Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht seine Wege sind nicht unsere Wege. So, je mehr wir mit Gott übereinstimmen, desto gesegneter sind wir. Desto gesegneter sind wir, desto erfolgreicher sind wir, desto besser geht es uns von Tag zu Tag, je mehr wir mit Gott übereinstimmen. Aber wie machen wir das? Ich muss lernen, Ja, Herr zu sagen. Ja, Herr zu sagen, auch für Dinge, die ich nicht verstehe, die mir nicht schmecken. Vielleicht sagt Gott manchmal erstmal das und das und das würde dir vielleicht nützen. Gott hat auch sogar für seine Heilung Rezepte. Jemand hat gesagt, mach einen Feigenbrei und dann beschmier das auf deine Wunde und so weiter. Oder Jesus nahm spuckt auf den Boden und beschmierte dem die Augen und sagt, geh und wasch dich am Teich Bethesda. Oder zum Naeman sagt er, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Nein, das werde ich nicht machen. Kein Mensch wird gesegnet, wenn er nicht das tut, was Gott sagt. Kannst beten, so viel du willst, kannst beim Propheten gewesen sein, kannst gesalbt worden sein, es wird nichts passieren. Aber dann haben die Knechte den Naeman überredet, ja, Vater, wenn der Prophet was Großes von dir geheißen hätte, dann hättest du das getan. Jetzt tauf dich mal. Und als er das 7. Mal aus dem Wasser rauskam, war sein Fleisch wieder erstattet. Der Segen kommt, wenn du das tust, was er gesagt hat. Wasser wird in Wein verwandelt, wenn du das tust, was er gesagt hat. Deshalb ist es so wichtig, mit Gott übereinstimmen und nicht Gott vorzugreifen. Manche Leute möchten gesegnet werden und sofort müsse das Wunder passieren. Nein, füll die Krüge mit Wasser. Und dann gib's dem Speisemeister. Der Segen Gottes kommt in Etappen. Der Segen Gottes kommt nicht gleich wie eine Bombe, dass es explodiert und du bist schon gesegnet. Nein, Schritt für Schritt in Salamitechnik kommt der Segen Gottes zu dir. Je mehr du mit Gott übereinstimmst, desto schneller wirst du wachsen und reifen. Und das ist auch ein Segen, und das ist eigentlich der Grund des Segens, dass du wächst und gedeihst. Der Segen Gottes ist, was dich reich macht, ohne Mühe, auch geistlich. Je mehr wir uns mit ihm vereinen, verschmelzen, desto besser geht es uns von Tag zu Tag. Je mehr wir mit ihm zusammenarbeiten, umso stärker werden wir von Tag zu Tag. Das ist Segen. Du merkst plötzlich, ich wachse. Der Segen übernimmt mich. Der Segen fängt an, mich zu tragen, so wie eine Flut. Wie das Wasser ein Boot trägt, so trägt der Segen Gott. Der Segen Gott trägt uns dann. Und dann kannst du umso mehr verkraften, kannst du umso besser dich durchsetzen. Dann kannst du dich besser verwirklichen. Der Segen ist es, was einen reich macht, ohne Mühe. Da musst du dich nicht anstrengen. Und jetzt lass ich mich segnen. Nein, Gott will dich segnen. Unsere Übereinstimmung mit Gott bestimmt unsere ganze Lebenshaltung. Je mehr man mit Gott einverstanden ist, mit seinen Wegen, ja Herr, ich bin einverstanden, ich gehe, auch wenn mir schwer fällt, auch wenn es mir unmöglich ist, auch wenn alles gegen mich spricht und sogar mein Fleisch am meisten dagegen rebelliert, ich tue es. Je mehr wir uns mit Gott vergleichen, angleichen, ihm eins werden mit ihm, verschmelzen, uns anpassen, umso mehr übernehmen wir von Gott seine Gedanken, seine Pläne, seine Ideen, seinen Willen, sein Vorhaben. Wenn wir seine Wege bejahen, und Geschwister, das ist so wichtig, seine Wege zu bejahen, und Gottes Wege sind nicht immer so, wie wir es denken oder uns ausmalen. Was? Wir müssen mit Gott eins werden. Dein Wille geschehe. Je mehr du mit ihm dich vereinst, desto besser geht es uns. Je mehr du Ja zu ihm sagst, so wie dieser Mann, da der einen Grabstein bekommen hat, Yes, Lord, desto besser geht es in deinem Leben, desto schneller erreichst du die Ewigkeit und Herrlichkeit. Aber je mehr du rebellierst und sagst, nein, 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 Herr, nein, mir widerfahre das nicht, je mehr du auf Gott schimpfst, und so viele Leute hadern mit Gott, und haben keine Ahnung, was das ist. Sie hadern mit Gott. Sie sind eingestellt gegen die Wege Gottes zu sagen, nein, aber diesen Weg gehe ich nicht, ich möchte den Weg gehen. Und am Schluss vielleicht sagt der Herr, ja geh, du musst dein Lehrgeld bezahlen. Das Negative in deinem und meinem Leben kommt erst, wenn wir Gott widersprechen. Dann passiert das Negative, das Böse, das Schlechte. Das, was wir gar nicht wünschen und wollen, das kommt, wenn wir Gott widersprechen. Deshalb widerspricht Gott nicht in keiner Art und Weise, wenn Gott es dir sagt. Du kannst Leuten widersprechen, das darfst du ruhig tun und solltest sogar, aber darfst Gott nie widersprechen. Nein, Herr, das esse ich nicht. Du siehst, Petrus, das esse ich. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Was wäre aus der ganzen Geschichte mit dem Cornelius geworden, wenn Petrus nicht gehorcht hätte, wenn er gesagt, nein, das mache ich nicht. Der Herr sagt, was ich gereinigt habe, das heiße du nicht gemein. Also wir müssen mit Gott einverstanden sein, auch wenn wir Juden sind, Aposteln sind und wenn wir gute Christen sind und anständige Christen sind, manchmal führt Gott uns ganz anders. Also ich werde nie vergessen, ich habe gebetet, lieber Gott, lass uns, damals in Stuttgart, lass uns die Stuttgarter für Jesus erreichen, Stuttgart für Jesus. Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Ich soll Sandalen anziehen, Lederjacke anziehen und ich soll in die Diskothek gehen und in die Diskothek mit den Leuten reden und die Leute einladen. Das habe ich meinen Geschwistern gesagt. Die haben gesagt, ein Pastor geht nicht in die Diskothek. Aber ich bin trotzdem in die Diskothek gegangen und habe immer wieder Einzelne, nicht alle, aber einzelne so aus der Diskothek rausgeholt und draußen durften wir uns unterhalten. Dann ich durfte einige aus der Diskothek, einige Süchtige vor allem, denn unter der Versammlung, also Versammlungssaal in Stuttgart, da war diese Conny-Bar und dort haben wir immer wieder die Süchtigen rausgeholt. Das war unser Missionsfeld. Weißt du, Gott schickt uns in die Hölle. Und also, wenn ich manchmal mit den Leuten geredet habe, da musste ich brüllen. Sprechen konnte ich nicht. Was sagst du? Und wie heißt das? Weißt du, und da musst du brüllen, weil die Musik so laut war und die Lichter so reflektiert haben. Aber du musst gehen. Und was Gott gereinigt hat, wo Gott einen Befehl gegeben hat, da ist auch der Segen da. Ich denke nur an David Wilkerson. David Wilkerson ist ein Landprediger irgendwo in den USA. Und plötzlich sagt der Herr, du, diese Jungs da, die jetzt so verurteilt werden, die brauchen Hilfe, geh hin. Und dann kommt er hin, stellt alles dagegen, steht an im Gerichtssaal, darf nicht mal in den Gerichtssaal rein. Und dann kommt ein Fotograf, fotografiert, während die Leute rauskommen und halten sie ihre Bibel hoch. Und er hält seine Bibel und der Reporter hat geschrieben, der Mann wollte den Süchtigen helfen, aber unser Gericht hat es nicht erlaubt. Und Das war der Einstieg für das Kreuz und die Messerhelden, für die ganze Geschichte von David Wilkerson, für Teen Challenge, was dann passiert ist, dass er ein Herz für die Sache bekommen hat. Er schlug zuerst einmal ins Gegenteil. Wenn Gott wirkt, wenn Gott arbeitet, kommt immer das Gegenteil auf uns, so der Sturm. Ablehnung, da dürfen Sie nicht rein, das ist nicht für Sie. Ein Pastor hat hier nichts zu suchen. Aber du siehst, der Pastor hat mehr bewirkt als die ganze Gerichtsbarkeit der USA. Wie viele Süchtigen hat David Wilkerson geholfen? Wie viele Menschen war er ein Segen? Weißt du, man wird ein Segen, indem man das tut, was Gott einem sagt. Auch wenn es einem sehr schwer fällt. Es fällt sehr schwer und dann lag er in seinem Auto und schlief und dachte, Herr, ich bin umsonst hierher gefahren. Ich bin umsonst hierher gefahren. Die haben mich nicht angenommen. Und dann kommt sogar noch ein Mädchen und schraubt ihm den Kofferraumdeckel von Motorhaube ab. Und dann geht er raus und sagt, ja, du kannst lachen, du hast Schuhe an und ich bin barfuß. Und dann hat er seine Schuhe ausgezogen und hat gedient. Bist du nicht der Pastor von der Zeitung? Und so kam auch die Geschichte mit Nicky Cruz zustande, dass plötzlich Gespräche entstehen. Weißt du, Gott baut Brücken. Der Segen braucht Brücken. Der Segen braucht einen Kanal, wie der Segen zu uns kommen kann. Und zuerst einmal deshalb müssen wir manchmal durch die Hölle durch, damit eine Verbindung von der Person, dem Gott dienen möchte, den Gott segnen möchte, zu dir oder zu ihm gebaut werden kann. Da muss zuerst eine Brücke gebaut werden. Und deshalb auch, dass einiges ausgehoben werden muss. Mal so Grube, Tiefgang in unserem Leben geben muss. Wenn du gesegnet werden willst, also, dann muss auch der Weg des Segens zu dir gebaut werden, damit Gott segnen kann. Ja, und dann plötzlich wird Gott diesen Mann, David Wilkerson, mächtig gebrauchen. Und wir sehen durch die ganze Geschichte, er hat sich bewährt und Gott war mit ihm. Und bis zum Schluss war Gott mit ihm. Und jetzt passiert dann der große Unfall, dass er hier einen Lastwagen überholt, einen Trecker überholt und ja, tödlich verunglückt. Er sehr schwer, seine Frau überlebt ist. Dann fragt man sich, Gott, warum? Weißt du, der Mann hat seinen Dienst getan. Der Mann hat Gott gedient. Und der Herr ruft ihn zu sich. Und deshalb, wir müssen nicht verzweifeln und sagen, ja, guck mal, er war im Segen und jetzt ist der Segen nicht mehr da. Weil da denken die meisten Menschen, ja, guck mal, er hat auf die Stimme Gottes gehört und da ist ein bisschen halt zu schnell gefahren. Und dann passiert dieser tödliche Unfall. Und Menschen sind ganz schnell wieder mit dem Richten. Weißt du, einer steht oder fällt, der steht oder fällt seinem Herrn. Du bist nicht von der Gnade der Leute abhängig, sondern von der Gnade Gottes. Und deshalb, lass dich von Gott führen. Lass dich von Gott führen. Unverständliche Wege. Auch wenn Gott dich aus der Welt nimmt, er nimmt dich auch auf einer unverständlichen Art und Weise aus der Welt. Weißt du, die meisten möchten entrückt werden. Das ist auch so eine Entrückung. Der war auf der Stelle tot. Geht Entrückung anders? Genauso. Da ist eine Welt zu Ende. Natürlich, dann haben viele Christen auch geschrieben und gesagt, ja, war das der Wille Gottes? War er wirklich im Herrn? Und so weiter, weil er hat auch sehr klar, knallhart das Wort Gottes verkündigt und gesagt, Leute, wir dürfen keine Kompromisse machen. Seine Gemeinde in den USA und so weiter, dort in New York, die war eine Gemeinde, die das Wort klar verkündigte. Und der Teufel mag nicht Leute, die das Wort Gottes klar verkündigen. Der hasst solche Leute. Und deshalb, wir müssen nicht sagen, also der Herr hat ihn abgerufen, vielleicht hat auch der Teufel, dass der Teufel es nicht ausstehen konnte, dass so ein Mann wirklich das Evangelium verkündigt. Aber er hat gesagt, was er sagen musste. Er hat getan, was er tun musste. Und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, auf Gott zu hören. Und dann ist dein Leben gesegnet. Und dann gehst du nach Hause, nicht lebensmüde, sondern lebenssatt. Lebenssatt. Das ist das Schöne für mich dabei, lebenssatt nach Hause zu gehen. Durch dummes Gerede wird der Mensch immer wieder runtergezogen. Deshalb lass dich nicht hineinziehen in ungesegnete Gespräche. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, sondern sei gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Und du bringst Frucht zu deiner Zeit. Das ist Segen. Geh nach dem Ratschluss Gottes. Oft sind es Kleinigkeiten, was uns den Segen bringen und Kleinigkeiten auch, was uns vom Segen trennen. Die kleinen Füchse verderben den Weinberg, steht in meiner Bibel. Die kleinen Füchse, die nur spielen, nur so rumtummeln, die verderben den Weinberg. Auch Kleinigkeiten sind es, wo Gott uns segnet. Und wenn Gott dich segnet, sind es immer Kleinigkeiten. Deine Gebetserhörung, da kriegst du einen Euro zugeschoben und da passiert dieses und dort passiert jenes. Jemand ruft dich an. Du wirst aufgebaut durch Kleinigkeiten. Gott kommt nicht mit großen Sachen gleich, sondern mit Kleinigkeiten versucht er dich zu sich zu ziehen. Und er will, dass du mit ihm eins bist, mit ihm einverstanden bist in allen Dingen. Etwas Geringfügiges, etwas Geringes und schon bist du auf der nächsten Stufe. Wir denken, ich bin so unwichtig, so nebensächlich und so weiter. Nein, du bist für Gott wichtig. Gott hat Interesse, dich zu segnen. Aber du musst mitspielen. Du musst das Spiel des Segens mitmachen. Abraham, komm, ich will dich gebrauchen, ich will dich segnen. Komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlass deine Vaterstadt, deine Freundschaft, verlass alles und folge mir nach. Und du sollst ein Segen sein. Das ist die Berufung Abrahams. Er wollte ein Segen sein. Und dann sagt plötzlich Gott, jetzt verlass alles. Wenn du gesegnet werden möchtest, die nächste Lektion, die du lernen solltest und lernst, wenn Gott dich in seine Schule nimmt, verlass alles. Verlass deine Vaterstadt, verlass deine Familie, verlass deinen Beruf, verlass deine Umgebung, verändere dich. Gott will dich verändern. Und du kannst in der alten Weise, wo du bis jetzt drin steckst, Gott gar nicht dienen, selbst wenn du möchtest. Deshalb ruft Gott Abraham aus Ur in Chaldea. Und glaub mir, der Abraham hat sich nicht sofort getrennt. Der hat Jahrzehnte gebraucht, bis er Ur in Chaldea vergessen hat. Dann nimmt er seinen alten Opa mit, seinen Vater mit, bis nach Haran. Und dann bleibt er 17 Jahre dort, bis er stirbt. Und erst dann geht's wieder weiter. Und ja, dann durchwandert er das Land, dann kommt eine Hungersnot. In Israel, also Kanaan damals, kein Israel, kommt eine Hungersnot. Ja, Herr, bin ich überhaupt richtig hier? Jetzt kommt eine Hungersnot. Und du hast mir gesagt, ich werde gesegnet. Und meine Sarah kriegt keine Kinder. Und so weiter. Und jetzt ist sie schon Omi und so weiter. Und jetzt wird es wahrscheinlich nichts bekommen. Dann macht er die Geschichte mit der Hagar, versündigt sich noch in einer Sache. Obwohl das nicht Sünde war, bewusst. Aber es war legal damals. Aber versündigt sich und das gibt Probleme, das wir bis heute noch nicht gelöst haben. Ismael und Isaak, diese Spannungen in der Welt, die Araber und die Juden. So, passieren Sachen. Bin ich richtig, Herr? Du hast gesagt, ich will dich segnen, aber wo ist der Segen? Und der Segen setzt erst ein, wenn es bald nichts mehr geht. Und dann kommt der Engel des Herrn bei Abraham zu Besuch vorbei und dann sagt der Herr zu Abraham, Abraham, du wirst noch einen Jungen kriegen. Du wirst einen Jungen kriegen. Und die Sarah sitzt hinterm Vorhang. Und grinst und lacht. Und dann kommt der Engel und sagt, was lachst du? Ich habe nicht gelacht, ich habe nur gebetet. Ich habe nur gebetet. Ja doch, du hast gelacht. Und deshalb heißt Isaak, sie lacht. Sie lacht. Sie hat gelacht. Sie konnte es nicht glauben. Weißt du, wenn Gott einen segnet, du kannst es nicht glauben. Du kannst es nicht glauben, du kannst es nirgendwo einordnen, du verstehst es nicht, du lachst nur. Du lachst nur, sagst, ich begreife es nicht. Warum? Zuerst, warum passiert mir das, was passiert? Und dann, warum kommt das Gute auf mich? Ich habe es gar nicht verdient. Ich bin gar nicht wert, ich bin gar nicht würdig. Und immer dann, wenn du nicht würdig bist, segnet Gott dich. Immer dann, wenn du es nicht verdient hast. Gott segnet nicht die Leute, die glauben, ich habe es verdient, den Segen Gottes. Gott segnet die Leute, die einfach den Eindruck haben, ich bin gar nicht wert, dass Gott mich überhaupt anguckt. Ich bin gar nicht wert, dass Gott mich überhaupt segnet. Und er tut es trotzdem. Dann sagst du, danke Vater, oh danke Vater und danke Vater. Denn dem Demütigen schenkt er Gnade. Derjenige, der glaubt, ich habe es verdient, Herr. Mich musst du segnen, die anderen brauchst gar nicht segnen, aber mich musst du segnen. Weißt du, das ist Pharisäertum, das ist Einbildung und die werden keinen Krümel vom Tisch des Herrn bekommen. Nicht einmal einen Krümel kriegen sie. Nicht einmal einen Krümel. Wann segnet Gott uns? Wenn wir uns nach ihm richten und auf ihn hören und mit ihm gehen, in Gleichschritt mit Gott sind. Es ist ganz arg wichtig, nicht dem Heiland vorauszurennen und auch nicht hinterherhinken. Einfach im Gleichschritt mit Gott, mit ihm eins sein, uns mit ihm abstimmen, in Harmonie. Einfach absprechen, Herr, ich werde keinen Schritt gehen, wenn du nicht mitgehst, so wie Moses oder wie Abraham oder Jakob auch. Diese Heiligen haben gesagt, Herr, ich werde nirgendwo hingehen, wenn du nicht hingehst. Wenn du mit mir nicht gehst, mache ich nicht, ich bleibe hier stehen, wo ich bin. Bis hierher hast du mich gebracht, aber weiter werde ich nicht gehen. Und wenn der Herr dann mit uns mitgeht, dann Lob und Dank, dann darfst du weitergehen. Erst wenn du grünes Licht hast vom Herrn, erst dann solltest du weitergehen, nicht vorher und nicht nachher. Erst wenn Gott grünes Licht in deinem Leben gibt. So viele Menschen machen Dummheiten am laufenden Band und wundern sich, ja, mit mir stimmt was nicht. Freilich stimmt mit dir nichts. Hör auf Gott und dann wird es wieder alles stimmig. Mit Gott sich abstimmen. Nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Und es sind Kleinigkeiten, die die Ohren verstopfen und die Augen verstopfen und den Mund verstopfen und so weiter. Es sind Kleinigkeiten, die Kanäle des Segens verstopfen. Sind immer Kleinigkeiten. Ein Steinchen im Schuh, das behindert den ganzen Marsch. Es sei denn, du tust es raus. Es sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten, die dir den Segen rauben. So dummes Geschwätz, so irgendein dummes Wort. Was noch etwas, was den Segen Gottes freisetzt und wirkt und Segen Gottes in unserem Leben bringt, ist unser Mitgefühl. Unser Mitgefühl. Unser Mitgefühl berührt Gottes Herz stets immer. Weißt du, Mitgefühl ist eine Kleinigkeit, aber eine sehr wichtige Kleinigkeit. So Mitgefühl. Mitgefühl, da siehst du einen Hund, der verdurstet bei dieser Hitze irgendwo draußen, verstehst du? Oder ein Mensch verhungert. Oder irgendetwas. Und du hast Mitleid. Und diese Tage bin ich irgendwo vorbeigefahren. Da kommt doch Mann, älterer Mann, geht, holt Wasser aus dem Laden und gibt dem Hund Wasser. Dann sagt, bei dieser Hitze kann der Hund gar nicht so lange aushalten. Der hat Mitleid mit den Tieren. Und guck mal, haben Menschen Mitleid mit Menschen? Die meisten nicht. Wichtig, dass ich da durchkomme. Wichtig, dass ich das Ziel erreiche. Wichtig, dass ich gesegnet werde. Mitleid. Mitleid ist der Schlüssel, damit Gott uns noch mehr segnet. Denn wenn die anderen gesegnet werden, wirst du am allermeisten gesegnet. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Die Barmherzigen werden noch mehr Barmherzigkeit erlangen. Was du den anderen entgegenbringst, das wird dir auch entgegengebracht. Wenn du anderen Verständnis entgegenbringst, wird dir auch Verständnis entgegengebracht. Das ist der Segen. Die meisten denken, Segen ist nur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder ein frommer Spruch. Nein, der Segen ist, du bringst was entgegen und dir kommt auch wieder was entgegen. Und zwar massiv von allen Seiten. Wenn du versuchst, anderen Gutes zu tun, wird dir anfangen, Gutes nachzufolgen und barmherziger nachzufolgen. Missachte andere und du wirst auch missachtet. Wirst links liegen gelassen. Dieses Gesetz gilt heute für Christen und Nichtchristen, alle miteinander, denn der Segen Gottes ist weltweit. Der Segen Gottes ist nicht nur für die armen Leute irgendwo, die in der Religion, in der Kirche verankert sind. Nein, der Segen ist für die Heiden genauso. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen, Abraham, nicht nur die Kinder Abrahams. Der Segen gilt, auch wenn du kein Christ bist, aber wenn du das machst, wenn du Mitleid hast, wenn du Barmherzigkeit hast, wenn du Achtung hast, wenn du die Leute ehrst, wirst du selbst geehrt. Wenn du für andere dich einsetzt, werden sich andere für dich einsetzen wieder. Und du wunderst dich ja, mir hilft keiner. Hilfst du auch jemand? Hast du auch jemand geholfen in der letzten Zeit? Denn man erntet immer nur das, was man gesät hat. Der Segen ist nichts anderes. Du siehst, steckst ein paar Körnchen in die Erde und dann geht was auf und du erntest hundertfach. Aber wenn du nichts gesät hast, vielleicht erntest du nur noch Schlechtes. Und ich sag dir, fang an, was Gutes auszusehen jetzt und so weiter. Und zwar auf der Stelle. Fang an, Gutes zu tun. Guck mal, unsere Geschwister haben so viel Äpfel und so viel aller möglichen geerntet, Zucchinis. Sie haben was ausgesät. Und ich weiß, wo die Schwester, der hat nur so einen Haufen Kompost genommen und einfach ein paar Körner ausgestreut. Und guck mal, was da aufgeht, diese Zucchinis. Sind das nicht Prachtexemplare? Sind das nicht großartig? Aus einem Samenkorn kommt sowas raus. Aber du musst erst was sehen. Wenn du nicht siehst, wirst du auch kein Segen ernten. Verstehen wir uns das? In der Bibel heißt es, vergilt nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet, denn ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen ererbt. Wenn du das weitergibst, weißt du, so Ping-Pong, so du mir, so ich dir, das bringt nur Unglück. Also, vergilt nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort für Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Weißt du, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, dass du anfängst, dein Bestes zu tun, was du kannst. Und dann überlässt du Gott, lieber Gott, die Resultate, die kommen von dir. In 1. Petrus 3, Vers 8 heißt es, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Also, da haben wir das ganze Segnungsprogramm. Endlich seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, geschwisterlich, familiär. Die Gemeinde soll eine Familie sein, barmherzig, und zwar mit allen Menschen. Wenn du jemanden siehst in Schwierigkeiten, dass du dich erbarmst und sagst, komm, ich helfe dir. Du musst nicht immer Geld geben. Die meisten Leute wollen nur Geld, aber wir sind nicht Sozialamt, wir sind nicht Hotel oder sonst was. Nein, wir können auch anders helfen, durch gute Worte, durch Beistand und sagen, du, ich gehe mit dir jetzt ein Stück weit. Die zweite Meile ist es, worauf der Segen liegt. Der Segen liegt nicht auf der ersten Meile, die musst du so oder so gehen. Aber das, was du nicht musst und tust und noch womöglich umsonst tust, da liegt ein Segen. So, vergelt nicht Böses mit Bösem. Es kommt darauf an, dass du einfach die Blockaden des Segens aus dem Weg räumst, bevor du gesegnet wirst. Dass du Neid, Missgunst, Ärger, Stress, Afterreden, all das, diese Dinge aus deinem Leben tust. Und richten ist was ganz Schlimmes, denn mit welchem Maß du misst, in dem Maß wird auch gemessen werden. Wenn du jemand verdammst, wirst du auch verdammt, da musst du dich nicht wundern. In 1. Petrus 3, Vers 10 lese ich weiter. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass er nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Also da haben wir schon. Wenn du gute Tage sehen willst, dann halt's Maul. Sei still. Dann red nicht so viel. Und rede kein Blödsinn. Dann schwätz nicht so. Sondern wenn du gute Tage sehen willst, dann hüte deine Zunge. Am besten deshalb für dein Leben und den Mund zukleben. Und einfach, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag's nicht. Du rede nur dann, wenn Gott dir einen Auftrag gibt zu reden. Und wenn du niemand ermutigen kannst, dann sei auch still. Denn du entmutigst durch deine Gerede manchmal mehr Leute, als du denkst. Und schadest dem Reich Gottes mehr, als du denkst. Und dem Reich Gottes ist schon so viel geschadet worden durchs Geschwätz, durchs faule Geschwätz, unnütze Worte. Deshalb, wenn du gute Tage sehen willst, gute Tage, das ist Segenstage, Herrlichkeitstage, offenen Himmel, dann hüte, und das gleich, der Petrus fängt es hier gleich in vorne an, hüte deine Zunge. Petrus weiß, was das heißt, denn ihm sind viele Dinge passiert, wo er zu schnell mit dem Mundwerk aktiv wurde. Zu schnell, ja Herr, das widerfahre dir nicht. Und plötzlich hörte Satan hinter mir. Verstehst? Hüte dich, red nicht so viel. Und dann weiter, Vers 11, 1. Petrus 3, Vers 11. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist Heiligung. Er wende sich vom Bösen. Wenn du merkst, das ist nichts, das ist verkehrt, das ist Sünde, das ist gegen den Willen Gottes, das ist gegen die Bibel, dann wende dich von diesem Bösen und fang an, Gutes zu tun, das Richtige, und suche den Frieden. Was dient dem Frieden? Weiter, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wieder die Böses tun. Also, der Herr hört auf das Gebet des Gerechten, auf das Gebet des Ehrlichen, der mit Gott übereinstimmt, mit Gott im Einklang ist. Er hört auf dieses Gebet, aber er widersteht den Bösen, die einfach was anders im Sinn haben. Böse heißt auch so, andere Motive haben. Wenn du betest, wenn du den Segen haben möchtest, was ist dein Motiv? Warum willst du gesegnet werden? Dass ich reich werde, dass ich satt bin, dass ich nicht mehr arbeiten muss, dass ich das und das bekomme. Ich habe für jemanden mal gebetet, der wollte einen Segen von mir haben, und natürlich, ich segne jeden, der gesegnet werden möchte. Und dann sagt, komme ich ran, und es war Krankenheilung, und dann will die Hände auflegen, und dann fasst er meine Hände und sagt, bitte, ich will dir noch was sagen, bevor du mit mir betest. Bete so, dass ich geheilt werde und meine Rente noch behalten kann. Weißt du, das sind fromme Wünsche. Weißt du, wenn Gott dich heilt, vielleicht musst du dann in die Fabrik wieder gehen, im Büro und wieder arbeiten und wieder alles rückgängig machen. Dann kannst du dich nicht mehr auf die faule Haut legen und dann alles umsonst haben. Bete so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalte. Also Gott macht keine halben Sachen, ihr Lieben. Wenn Gott segnet, segnet er richtig oder ganz oder gar nicht. Dann sollst du gar nicht um Heilung beten, wenn du nicht richtig geheilt werden willst. Das ist fast Beleidigung Gottes. Aber die Motive sind ausschlaggebend. Warum? Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet, und das Angesicht des Herrn steht wieder jeden, der Böses im Sinne hat, in seinem Unterbewusstsein. Vers 13, und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Weißt du, wenn du nur dem Guten nacheiferst und nur das Gute suchst, segne, segne und fluche nicht, reg dich nicht auf über die Gottlosen. Du kannst dich jeden Tag über die Gottlosen aufregen. Jeden Tag könnte ich da 10 Leserbriefe schreiben und so weiter und sagen, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Weißt du, aber ich bete lieber, wenn ich merke, hier ist ein Mensch in Not. Dann schreibe ich sogar hin. Und auch selbst wenn es mir nicht gefällt und mir nicht passt, dass jemand hier abgesetzt worden, nur weil sie ein Programm in der Oper nicht durchgeführt hat oder nicht durchführen wollte. Ich habe gesagt, ich bete für sie, für die Intendanten der Oper, dass die Oper, sie hat es abgesetzt und sie wurde auch gekündigt nachher, weil sie nicht so gemacht hat, wie das Establishment wollte. Aber für solche Leute betet niemand. Auf diese Leute schimpft man und man schmiert schmutzige Sachen in der Zeitung. Aber ich schrieb und dann schrieb sie zurück und ich bin so dankbar. Sie sind der Einzige, der mich ermutigt hat. Und da kannst du einiges tun. Du kannst Leuten, wenn du siehst, die sind in die Mühle Satans geraten, da wird da so schmutzige Wäsche gewaschen, einen Brief hinschreiben, einen Anruf machen oder sonst was. Ermutige die Leute, die sind dankbar. Kritisieren kann jeder. Da musst du keinen Da musst du nicht studieren und gar nichts. Das ist vom Teufel. Der Teufel sorgt dafür, dass du das Material bekommst. Hast es gesehen, hast es gehört und. Wer kann euch schaden? Wer kann euch schaden? Und Vers 14. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Weißt du, wenn du mit Gott richtig bist, der Segen ist, dass du dich nicht erschreckst, dass du nicht in die Knie gehst und dass du ihr Drohen nicht ernst nimmst. Weißt du, wir entziehen unsere Liebe, unser Verständnis dir gegenüber. Wir kündigen dich. Weißt du, das ist, wie die Welt drohen kann. Aber sei sicher, gut, wenn ich hier rausfliege, wenn ich arbeitslos werde oder wenn die mich nicht mehr mögen, nicht mehr lieben. Aber Gott liebt mich. Gott will mich haben. Gott versteht mich. Wenn Gott hinter dir ist, dann musst du dich gar nichts mehr fürchten. Ist Gott mit uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist der Segen. Der Segen ist etwas, ich weiß, hinter mir ist jemand, der stärker als der in der Welt ist. Hinter mir ist jemand, der ist stärker. Mut und Unerschrockenheit ist ein Segen. Mut und Unerschrockenheit. Weißt, Menschen, die gesegnet sind, sie sind mutig, sie sind unerschrocken. Sie sind risikobereit. Gesegnete Menschen, die sagen, ich habe die Verheißung Gottes, Gott hat mir versprochen, er wird mit mir sein, mir wird vielleicht was passieren, aber ich werde es überleben. Ich werde es mit Gottes Hilfe schaffen. Also gesegnete Menschen sind mutig, ziehen aus Ur in Chaldea und wandern aus, auch wenn sie nicht so schnell gehen. Aber sie gehen trotzdem. Mut und Unerschrockenheit. Weißt du, Menschen, die den Heiligen Geist haben, gesegnet sind, die schauen nicht mehr auf Menschen, was sagen die? Sie wandeln nicht mehr im Rat der Gottlosen, der Menschen, der Massen, der Massenmedien, der Öffentlichkeit. Die gehen nach dem, was ihr Herz sagt. Und der Gott des Friedens regiert ihre Herzen. Kinder Gottes wissen, wir sind von Gott geliebt. Doch, ihr könnt drohen, wir entziehen euch unsere Liebe, wir machen da nicht mit. Oder wir gehen mit dir nicht und pass auf, jemand hier in der Gemeinde, als jemand wegging hier aus der Gemeinde, der hat gesagt, warte mal, du machst Pleite, du machst zu, wenn wir unseren Zehnten dir nicht mehr geben, jemand, der dachte, er gibt seinen Zehnten nicht mehr und so weiter, du gehst pleite, ich lebe aber immer noch und es ist schon ein ganzes Jahr vergangen, dass sie weg sind und ich bin immer noch nicht pleite und ich werde auch nicht pleite gehen, weil ich einen großen Gott habe, dem ich vertraue. Weißt du, aber die Leute denken, ich bin von ihnen abhängig. Wenn ich Gott diene, ich bin nicht von Menschen abhängig, sondern allein von Gott. Und er ist mein Versorger. Aber die drohen immer mit Liebesentzug, mit Unterstützung, dass sie die Unterstützung zurückziehen. Aber das ist erstaunlich, wenn einer seine Unterstützung entzieht, dann macht Gott woanders die Tür auf und dann fließt der Segen. Von der anderen Seite, von ganz anderer Seite, wo du gar nicht denkst. Und trotzdem geht die Sache Gottes weiter. Wer Gott liebt, der ist auf allen Seiten abgesichert. Der ist von allen Seiten abgesichert. Da kann dir niemand schaden. Niemand kann dir Schwierigkeiten zufügen. Und je mehr Schaden die dir denken zufügen, desto mehr Vorteile und Gewinne hast du daraus. Denn ihr gedachtet Böse mit mir, aber Gott gedachte Gutes. Das ist der Segen. Gott ist dein und mein Aufpasser. Weißt du, wir werden überwacht. Nicht nur von Satelliten und nicht nur von Kameras, nein, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Verstehst du das? Das ist ein Segen. Die Augen des Herrn beobachten mich auf jeden Schritt und Tritt. Und bevor ich was falsch mache, wartet mich der Herr oder dirigiert mich um oder Neuberechnung, wie beim Navi. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Und die, die mit Gott übereinstimmen, weißt du, die mit Gott eins sind, die werden geleitet. Die werden geleitet bis auf Zentimeter genau, exakt. Seine Ohren hören ihr Gebet, heißt es weiter. Gebetserhörung ist ein Zeichen des Segens. Wenn wir beten, Gott hört uns, aber nicht immer so, wie wir es denken, sondern wie er vorgesehen hat, wie es richtig ist, wie es sein Wille ist. Gott hört Gebet. Jesus hat uns Gebetserhörungen versprochen in Matthäus 18, Vers 19. Er sagt, alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, alles, lasst uns das Wort alles sagen, alles, noch einmal, alles, was wir bitten in seinem Namen, er wird uns geben, kannst du dir vorstellen, alles. Gibt es irgendetwas, was ausgenommen wird? Alles. Bitte. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Gott wird für die Durchführung sorgen, dass es passiert. Zu seiner Zeit, in seiner Art und Weise, es wird uns gegeben werden. Und das ist Segen. Alles. Und überleg einmal, Abraham musste Jahrzehnte warten, bis der Segen kam. Jahrzehnte. Da kommt nachher der Herr noch einmal und sagt, Abraham, opfere mir deinen Isaak. Verstehst du sogar? Den will er noch wegnehmen. Opfere mir deinen Isaak. Auch das wird zu einem Problem für Abraham. Zuerst mal den Ismael wegschicken und dann das nachher den Isaak noch zu opfern. Das ist der Segen. Und erst als er bereit war, den Isaak zu opfern, sagt der Herr zu ihm, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Erst wenn er, als er bereit war. Weißt du, wir sind bereit in Ismael. Ja, das ist nicht die Sarah, aber von der Sarah. Den Ismael können wir leicht opfern, aber den Isaak, meinen geliebten Sohn, auf den ich so gewartet habe, für den ich so gebetet habe, den soll ich auf den Altar legen. Und als er das tat, ich will dich segnen. Weißt du, manchmal kann Gott uns gar nicht segnen, selbst wenn er das wollte. Wir legen unseren Isaak nicht auf den Altar. Wir möchten den Isaak behalten, aber Gott kann uns erst segnen, erst richtig segnen, wenn der Isaak, dein Liebling, dein Liebstes, dein Allerliebstes, dein Einziges, auf dem Altar liegt, was es auch immer ist. Manche Leute können dies nicht aufgeben und das nicht aufgeben. Ja, ich kann alles aufgeben. Du sagst es, aber dann sagt der Herr plötzlich, und was ist mit dem Isaak? Was ist mit dem Isaak? Und dann wirst du geprüft auf Herz und Nieren. Und wie schwer war der Weg für Abraham nach Moria? Also, und Papa, wo ist das Opfertier? Feuer haben wir, Holz haben wir haben alles, aber wo ist das Opfertier? Du musst vorstellen, was dann, Gott wird es sich ausersehen, Gott wird schon sorgen dafür, für das Opfertier. Er wusste, mein Isaak ist das Opfertier. Mein Isaak. Und erst dieser Moment, die Herrlichkeit Gottes passierte, das Übernatürliche passierte, nach langer Zeit wiederum im Leben Abrahams, als er sein Isaak auf den Altar legte, Abraham, tu dem Jungen nichts an. Und nun sehe ich und nun erfahre ich, dass du Gott liebst über alles in der Welt. Und da ist ein Widder, dann nimm das Tier und opfere du einen Stellvertreter. Alles, was ihr bitten werdet, werdet ihr bekommen. Aber es vergehen Jahrzehnte vielleicht. Der Segen ist nicht nur Eintagsfliege, der Segen ist eine Lebensphilosophie, eine Lebenshaltung. Der Segen, der gesegnet ist, der ist sein ganzes Leben lang gesegnet, der ist immer gesegnet, endlos gesegnet. Weißt du, wenn du dich mit Gott eins wirst, dich mit Gott vereinbarst und so weiter und eins geworden wirst, übereinstimmst, ja, dann ist das für die ganze Ewigkeit. Nicht nur für ein paar Augenblicke, dein Leben lang. Und wer einmal gesegnet ist, der ist immer gesegnet. Der bleibt gesegnet. Ist es komisch, was ich dir sage, aber das ist Wahrheit. Weißt du, wenn du einmal Fahrrad fahren kannst, dann kannst du immer Rad fahren. Wenn du einmal schwimmen gelernt hast und schwimmen kannst, dann kannst du immer schwimmen. Und so, wenn Gott dich einmal gesegnet hat und du weißt, ich bin mit Gott eins und wenn ich nur mit Gott eins bin, dann bin ich gesegnet. Dann willst du gar nicht mehr anders, dann weißt du, wie man das macht. Ich muss nur Gott alles übergeben, nur Gott alles überlassen, nur Gott alles anvertrauen, nur Gott alles anheimstellen und dann werde ich gesegnet, wie beim Schwimmen und Radfahren. Sobald du Gott zustimmst, segnet er dich. Sobald du Gott zustimmst, das ist das Geheimnis, sobald du Gott zustimmst, Jesus stimmte dem Vater Gott zu und sagte, dein Wille geschehe, und plötzlich war das Problem gelöst und plötzlich steht ein Engel und stärkte ihn. Warum du nicht sofort Kraft bekommst in schwierigen Situationen von Gottes, weil du noch diesem Weg nicht zustimmst. Du sagst, bete, bitte Herr, nimm das weg, lass das nicht mir geschehen, lass es vielleicht beim anderen passieren, aber nicht bei mir. Weißt du, aber in dem Moment, wo du dem Herrn zustimmst, ist das Problem gelöst. Also so weiß ich das in meinem persönlichen Leben. Die Zustimmung muss immer von deinem Herzen kommen, aus deinem Inneren, aus deinem Unterbewusstsein. Wie heißt es in der Bibel? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht dein Kopf, dein Herz. Wenn du dem Herrn alles machen lässt, wie er das möchte, und ihm überlässt, und mach du, Herr, mach du das schon, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, dann wird er immer zu deinem Vorteil alles wenden. Nicht zu deinem Nachteil, zu deinem Vorteil. Er wird immer das Beste rausholen aus der ganzen Geschichte. Alles dient dann zum Besten, und zwar nur denen, die Gott lieben. Römer 8, 28. Die Gott lieben. Wenn du Gott liebst, wird dir alles zum Besten dienen. Durchweg. Und nur denen, die mit Gott einverstanden sind, nur denen dient das Beste, alles zum Besten. Die ganze Arbeitsweise Gottes, wenn sie bejahen, und das, wie Gott sich jetzt führt und leitet und einleitet und ausleitet, Ein- und Ausgang. Nur wenn du im Einklang mit Gott bist, beteiligt sich Gott an dir. Und weißt du, dann steht dir die Hilfe zu, die er versprochen hat, die Gnade, die er versprochen hat. Der Schlüssel für die Segnungen Gottes ist eins werden mit Gott. Eins werden mit Gott. Wie macht man das? Gut, dass du fragst. Eins werden mit Gott heißt in Sinfonie mit Gott sein. Weißt du, was Sinfonie ist? Das sind verschiedene Instrumenten, Klavier, Geige, Flöte, alles und so weiter. Und jedes Instrument wird anders gespielt, aber sie alle spielen im Orchester, sie machen Musik, Sinfonie. Sie sind auf einen Grundton eingestellt. Jeder Christ ist anders. Jeder Mensch ist anders, jeder Einzelne hat eine bestimmte Fähigkeit, bestimmte Qualitäten, aber sie sind alle abgestimmt auf Jesus, auf diesem Grundton A in der Musik. Sie sind abgestimmt auf Jesus, und Symphonie ist die totale Übereinstimmung mit dem Ganzen. Der Einzelne stimmt mit dem Ganzen überein, mit Gott. So, und mit der Schöpfung, mit der geistlichen Wirken Gottes. Und jedes Instrument ist anders, aber sie spielen alle in der gleichen Tonart. Sie sind abgestimmt. Und bist du schon abgestimmt mit dem Ganzen, mit der Schöpfung, mit der Natur, mit dem Wirken des Geistes? Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nicht irgendein Zirkus, sondern ich will meine Gemeinde bauen. Und arbeiten wir mit an dem Bau der Gemeinde Jesu, an seinem Werk? Gott hört nur symphonisch. Also hört er deine Musik raus, dein Instrument raus. Ich war mal auf einem Posaunentag, weil ich selber ein Blasinstrument gespielt habe oder spiele oder gespielt habe, so lieber ist schon passé. Und das hat mich so fasziniert. Und da hat der Dirigent Kulo, ein alter Kirchenchordirigent, Posaunenchor, und der hat herausgehört die Piccolo-Trompete, eine kleine Trompete, und sagt, du da, und hat sogar seine Schlorren genommen, seinen Schuh genommen und auf den geschmissen. Der spielt falsch. Der konnte sogar raushören bei 5000 Bläser, dass einer falsch spielt. Dass das nicht stimmt. Das hat mich begeistert, das war in Passau, in einem Open-Air-Konzert. 5000 Posaunenbläser, und er hört den kleinen Misston. So ist der Meister, unser Gott. Das Ganze. Und Gott weiß ganz genau, wer hier falsch spielt. Wer hier mogelt. Wer hier nicht richtig macht und so weiter. Gott weiß es. Deshalb Symphonie ist für Gott so wichtig, diese Einheit, Übereinstimmung. Gott segnet keine Uneinigkeit. Und ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, was mir wichtig ist. Du wirst gesegnet werden, aber bist du eins mit Gott, eins mit den Geschwistern, eins mit der Gemeinde, eins mit dem Pastor, eins mit der Arbeit Gottes, mit dem Reich Gottes, bist du in Einheit, im Einklang? Der Segen Gottes, Psalm 133, Vers 1, der Segen Gottes fließt, wo Menschen einträchtig beieinander sind. Nicht, wo der in der Richtung zieht und der in der Richtung zieht und der in der Richtung zieht und der andere in der Richtung zieht, wo jeder, der eine will das und der andere will jenes, der andere will Rimidimi, der andere will Stille, der andere will das. Nein, wir wollen die Gegenwart Jesu haben. Und mir ist es egal, wie die Gegenwart Jesu kommt, Hauptsache er ist da. Wo zwei oder drei eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes ist verheißen unter Einmütigkeit. Und hier Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, Schwestern auch. Eigentlich sollte es mehr heißen Schwestern, aber damals ging es um die Brüder. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart und herabfließt den Saum auf seinem Kleid, wie ein Tau der von Hermon herabfließt von dem Berge Sions. Dort verheißt der Herr Segen und Leben ist in Ewigkeit. Dort, wo Einmütigkeit ist, wo man einmütig auf Gott hört, wo man einmütig dem Herrn dient, wo man einmütig dem Herrn gehorcht, wo man einmütig Gottes Wege geht. Wie viel Streit gibt es unter den Menschen? Wie viel Missgunst, wie viel Verdächtigungen, wie viel Vorurteile oder wie viel Verachtung und wie viel Afterreden, wie viel Spaltung, wie viel Krieg und Streit, wie viel Parteiungen? Ich bin käfisch, ich bin paulisch, ich bin christisch, ja, und bin gar nichts. Verstehst? Und weißt du, zu wem hältst du? Die meisten Leute, die so sich verhalten, halten zum Teufel, nicht zum Herrn. Zum Teufel halten sie. Ich bin käfisch, ich bin so und so. Nein, wir sollen zum Herrn halten. Gott segnet keine Rebellion. Gott segnet keine Rebellion. Wo all das vorherrscht, kann Gott nicht regieren, kann Gott nicht segnen. Er würde die Perlen vor die Säue werfen. Der Segen Gottes ist ein Geheimnis. Es fließt, wenn wir mit Gott eins sind. In Einmütigkeit, im Einklang. Und Einklang muss ausgelebt werden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da können wir auch sagen, Segen wird fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie der sagt und wie die sagt und wie jene sagt und wie jene weissagt und wie jene prophezeit, vergiss das alles. Schwierige Situationen sind Prüfungen. Unsere Prüfungen, wo der Glaube sich bewähren muss. Weißt du, Gott redet. Gott sagt, und du sagst, Herr, gib mir mehr Weisheit, wie der König Salomo. Gott, gib mir mehr Weisheit. Ich brauche Weisheit. Oh Gott, das ist alles so schwierig. Und Gott sagt, du kriegst Weisheit. Habe Weisheit. Und dann am nächsten Morgen kommen da zwei Frauen in der Audienz, in der Sprechstunde und sagen, König, richte, die hat mein Kind erdrückt und so weiter. Nein, das ist mein Kind und da streiten sich zwei. Dann sagt Salomo, und jetzt kommt die Weisheit wird bewiesen. Komm, bring mein Schwert und wir werden das Kind halbieren. Du kriegst die Hälfte und du kriegst die Hälfte. Das war salomonische Urteil. Weißt du, er betet um Weisheit und muss sich bewähren. Du betest um Gnade, du musst dich bewähren. Oh Gott, schenk mir mehr Gnade. Und plötzlich kommen Leute, die so tollpatschig sind, so verkehrt sind, so versaut sind, so verdorben sind, treten dir auf die Hühneraugen. Und du kriegst, ei, 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 könnte nicht aufpassen. Könnte nicht auf. Weißt du, dann fängst du an zu schimpfen, habt ihr keine Augen im Kopf und was du die Leute alles erzählen dann nachher. Und jetzt zeigt sich, bist du gnädig? Bewährst du dich? Du willst Gnade haben, aber wie ist es mit der Person, die dich beleidigt hat? Weißt du, wir müssen das alles lernen durch Prüfungen. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott will, dass wir den Fluch in Segen umkehren. Jeder Fluch kann im Segen umgekehrt werden. Fang genau das Gegenteil an zu tun. Du musst mit den Schwierigkeiten fertig werden. Pack die Schwierigkeiten an, geh die Schwierigkeit an und sag, komm, wir fressen die Riesen wie Brot. Wir fressen die. Wir machen da gar nicht viel rum. Jesus hat uns vorgemacht, wie man als Gesegneter lebt. Er hat sich nicht gestört, wenn da Leute gesagt haben, du bist kein Rabbi, du bist ein Samariter, du bist ein Sünder. Du hast gesagt, komm, lass es reden. Die sind selber Kinder des Teufels. Also, der hat es gar nicht so groß rumgemacht. Darum, alle Segnungen sind immer an dem Gesegneten Gottes gebunden. Lerne von Jesus. Wenn du gesegnet werden möchtest, lerne von Jesus, was er gemacht hat. Halt dich an ihm. Leb mit ihm zusammen. Nimm ihn auf. In meiner Bibel heißt es, wer einen Propheten aufnimmt, der bekommt einen Prophetenlohn. Wer einen Gesegneten aufnimmt, der bekommt den Lohn eines Gesegneten. Du musst gastfrei sein. Du musst den aufnehmen, den Gott gesandt hat, Jesus Christus. Ja, Leute glauben an Jahwe, Jehovah und was weiß ich an wem. Sie alles noch glauben, Elohim und El Shaddai, alle hebräischen Namen. Du brauchst den Namen Jesus und nicht irgendwelche da hebräischen Namen. Der Name, wie Gott sich offenbart hat, ist Jesus. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aber du kannst an Jehovah glauben, so viel du willst, da wird nichts passieren. Aber wenn du Jesus aufnimmst, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, da werden sich die Dinge verändern. Da wird der Segen kommen. Er ist der Gesegnete Gottes, der Verheißene Gottes. Weißt du, Jesus heißt Christus, der Messias, der Gesalbte, der von Gott Geschenkte. Und wer den von Gott Geschenkten annimmt, Christus, der wird selbst Christ. Der wird selbst plötzlich Christ. Der wird selbst der Gesegnete. Und dann, wo er hinkommt, der wird alle radioaktiv machen. In Brasilien, auf einer Müllhalde, haben Kinder gespielt und da hat irgendjemand ein paar schöne Stücke Eisen oder Metallstücke ausgesetzt und rausgeworfen aus Angst und Panik. Und diese Kinder haben das genommen. Das war radioaktiv, das war Uran, was dort gefunden wurde, was die Kinder haben gespielt. 250 Kinder sind also radioaktiv verstreut oder verstrahlt worden, und die Straßen, die mussten sogar alles einbetoniert werden, die konnte man gar nicht mal richtig beerdigen, weil sie nur mit diesem Stoff in Berührung kamen, und die, die mit diesem Stoff in Berührung kamen, wieder mit anderen Kindern in Berührung kamen, die wurden alle verstrahlt. 250 an der Zahl, bis man entdeckt hat, was da los ist, was da passiert ist. So, wenn Christen Jesus berühren, werden sie auch radioaktiv. Halleluja. Und die werden, wo die dann hinkommen, verstrahlen sie Segen, nicht Fluch und nicht Tod. Sie verstrahlen Leben, Gesundheit, Freude, Friede, Stimmung bringen sie. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das ist diese Radioaktivität, die wir haben. Und das geht wie eine Kettenreaktion um die ganze Welt seit Ostermorgen. Seit jenem Ostermorgen geht es um die ganze Welt. Das ist Segen. Wir sollen Segen verbreiten. Und deshalb, du hast einen Auftrag. Du musst geistlich radioaktiv werden. Halleluja. Du musst mit Menschen in Berührung kommen. Und mit den Menschen, mit denen du in Berührung kommst, die sollen den Segen Gottes abbekommen. Der Segen ist ein Geheimnis, kann man nicht erklären. Aber Gott in dir, das ist, was dich verstrahlt. Gott in dir. Wie heißt es von den Aposteln, als sie Paulus da in eine Stadt kamen? Ja, die, die den ganzen Erdkreis erregen, die sind auch zu uns gekommen. Die, die den ganzen Erdkreis erregen. Weißt du, wir sind solche Erreger, die den ganzen Erdkreis erregen. Wir machen den Leute Schalu, weil wir etwas haben, was die nicht haben. Weil wir etwas geben, was die Welt sucht und braucht. Ermutigung, Gnade, Barmherzigkeit und Güte. Der Segen ist etwas Unbegreifliches und doch etwas Mächtiges. Es ist eine Wirklichkeit, eine übernatürliche Wirklichkeit. Und das ist, was uns, wenn der Segen Gottes da ist, ich bin gesegnet. Also ich lerne, oder als ich in einer Phase war in meinem Leben, Probleme hatte und nicht weiter wusste, jedes Mal, wenn die Treppen hochstieg und hochging, habe ich immer gesagt, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Und weißt du, am Schluss, als ich oben ankam, habe ich einfach gespürt, dann habe ich die Tür aufgemacht und dann lang ich den Schalter, dann schlägt sogar, brennt die Lampe durch beim Einschalten. Ich war gesegnet, so viel Power, so viel Kraft, du bist gesegnet. Du bist gesegnet, wenn du mit Gott wandelst, mit Gott lebst. Und du solltest dir immer wieder sagen, ich bin nicht verflucht. Weißt du, die Leute möchten dir alle möglichen Flüche aufbrummen. Familienfluch und was weiß ich, Generationenfluch oder welche Flüche auch immer. Nein, du bist gesegnet. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin gesegnet. Und dann, wenn du gesegnet bist, dann machst du dir keine Sorgen mehr um deine Ewigkeit. Dann machst du dir auch keine Sorgen mehr um deine Schwierigkeiten, über deine Engpässe. Weißt du, ich soll stille sein und ich will für euch streiten. Wenn du gesegnet bist, du weißt, ich bin auf dem richtigen Dampfer, ich bin auf dem Weg Gottes, und dann fürchtest du dich nicht mehr vor den Bösen und vor den Grauen der Nacht. Der Segen ist eine ganz starke Wirkung. Dann bist du plötzlich von Minus in Plus versetzt. Und das wird sich auswirken. Das wird sich auswirken in deinem Leben, Stück für Stück. Wohl dir. Psalm 84. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Sie gehen durch das Jammertal und machen da selbst Brunnen. Menschen, die Gott gefallen, die Gott dienen, Menschen, die Gott lieben, die Gott für ihre Stärke halten. Du solltest den Herrn für deine Stärke halten, mal eine ganze Woche mal, probier mal. Gott für deine Stärke. Der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist mein Sieg, der Herr ist mein Leben, der Herr ist, und dann kannst du sagen, was der Herr alles ist. Wir haben so schöne Namen hinten zwar aus dem Koran, aber Gott hat auch schöne Namen. Und was der Barmherzige ist und wie gut der Herr ist, etwa 99 verschiedene Namen für Gott, was ich aus dem Koran rausgearbeitet habe, was, die haben auch eine Wahrheit. Und diese Wahrheiten solltest du auch mal beherzigen, denn jede Religion und jedes Volk und jede Gruppe, jede Gemeinde, die haben ein paar Wahrheiten. Und deshalb, ich nehme das Gute und das Schlechte lasse ich liegen. Ich kümmere mich nicht um das Schlechte, das Gute behalte ich. Und Gott hat so herrliche Namen. Der Ewige, der Gütige, der Barmherzige und so weiter. Preise Gott. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und so weiter und dir nachwandeln. Und die gehen durch das Jammertal und machen da selbst Brunnen. Wohl dem Land, der Stadt, der Familie, den Menschen, der Gemeinde, die dich für ihre Stärke halten. Wohl den Menschen. Versuch einmal Gottes Stärke hochzuhalten. Herr, du bist meine Kraft. Morgens, wenn du aufstehst, heute will ich nicht aufstehen. Oh, lieber Gott, lass dass jemand anruft und sagt, dass ich nicht aufstehen muss. Aber morgens, wenn du aufwachst, Herr, du bist meine Kraft. Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Und dann fängst du dann aus dem Bett zu tanzen bis auf die Toilette. Unsere afrikanischen Geschwister, die können tanzen. Die können tanzen. Drei Schritte vor und zwei Schritte zurück und drei Schritte vor. Weißt du, dann tanzt du. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, die Gott für ihre Stärke halten, Geschwister. Wir müssen lernen, wieder Gott für unsere Stärke zu halten. Nicht, naja, ich muss an Gott glauben, ja, weil es nichts anderes übrig bleibt. Ich kann nichts anderes als nur an Gott glauben. Also ich habe keine andere Möglichkeit. Nein, du hast noch viele andere Möglichkeiten, aber Gott ist meine Stärke. Ich möchte mit niemand eintauschen. Mein Gott bleibt mein Gott. Der Herr ist mein Hirte. Ungebrauchter Segen. Und so viel ungebrauchten Segen gibt es unter Christen. Weißt du, was mit ungebrauchten Segen passiert? Bei mir ist passiert. Müsst ihr entschuldigen, aber Hausfrauen müssen mir vergeben. Ich habe Zwiebeln im Kühlschrank gehabt. Und wisst ihr, ich habe die Zwiebeln nie gebraucht. Ich habe Zwiebeln. Und so weiter. Ich habe Zwiebeln nie gebraucht. Und plötzlich treiben meine Zwiebeln im Kühlschrank. Verstehst du? Weißt du, aber ich möchte sagen, Sachen, die nicht gebraucht werden, die fangen an zu wuchern, die fangen an zu treiben, die fangen an zu faulen womöglich und sonst noch was. Und da kommen die Käfer womöglich noch, da kommt das ganze Geschmeiß, wenn das nicht gebraucht wird. Segen, Gaben, Talente, Zusagen Gottes, die nicht gebraucht werden, die nicht eingesetzt werden, Worte Gottes, die nicht gebraucht werden, Proklamationen, die nicht gebraucht werden, die werden schimmelig. Die werden faul. Das geht daneben, plötzlich hast du, was habe ich denn da? Nein, die Zwiebeln habe ich entdeckt, dass sie treiben. Die habe ich schnell entfernt wieder. Aber pass auf, es kann passieren, dass du es nicht merkst. Eine faule Kartoffel steckt alle anderen faulen Kartoffeln. Weißt du, eine faule Kartoffel. Deshalb, du sollst dich mit dem Segen Gottes beschäftigen und sagen, Herr, das hast du mir gegeben, lieber wenig, aber gut. Lieber wenig, aber gut. Lerne Segnungen zu empfangen und zu erleben. Der Gesegnete löst sich von allem Negativen, Psalm 1, vom Rat der Gottlosen und Weg der Sünder. Der löst sich das, also der Gesegnete, der will damit nichts zu tun haben. Weißt du, wenn du Leute in deiner Umgebung hast und die reden negativ, dann sag danke, dort ist die Tür. Du solltest den Leuten die Tür weisen, die Leute rausschmeißen, denn die haben in deinem Haus nichts zu suchen, sind Gift für deinen gesunden Geist. Die ganzen Schwätzer, die immer wieder, das geht nicht, das kann man nicht. Die ganzen Klageweiber. Gott kann keine Wunder, Jesus konnte keine Wunder tun, obwohl er allmächtig war. Er konnte keine Wunder tun, solange die Klageweiber noch da hinten klagten. Deshalb, die Klageweiber gehören alle raus. Die Pessimisten gehören alle raus. Die nur alle schwarz sehen, die ganzen Schwarzseher, die gehören alle raus. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und wir halten Gott für unsere Stärke. Und wenn du Gott für deine Stärke hältst und Gott lobst und preist, da bleibt für den Teufel nichts mehr übrig. Da bleibt nichts mehr übrig. Weißt du, und wohl dem, der nicht wandert im Rat der Sünder, Das sind die Rebellen, die immer wieder was auszusetzen haben, die immer wieder sich mit Gott anlegen und sich was einbilden. Wir sind besser. Rebellen, Sünde ist Stolz und Einbildung und so weiter. Wir sind besser. Die Sünder bilden sich was ein und sind letztendlich gar nichts, wenn du genau hinguckst. Was ist da? Also beschäftige dich nicht mit den stolzen und eingebildeten und arroganten Menschen. Beschäftige dich mit den Demütigen. Brauchst dich gar nicht mit Menschen beschäftigen. Eigentlich möchte ich für dein Heil sagen, du und Gott und der Heilige Geist und Jesus Christus, ihr reicht vollkommen aus. Was können wir Menschen geben? Die Menschen können, wenn ich den Weg des Todes gehe, nicht mehr mit mir mitgehen. Da kann nur noch der Herr mit mir mitgehen und in die Ewigkeit. Deshalb beschäftige dich mehr mit Gott und such nicht Freunde und Freundinnen, suche Gott, suche Jesus und sein Licht, hat Augustinus gesagt. Alles andere hilft dir nicht. Suche die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Die Segnung Gottes bekommt der Demütige. Der Herr segnet den Demütigen, dem schenkt er Gnade. Das ist also der Segen, was uns versprochen ist. Der Demütige bekommt Gnade um Gnade, wird überschüttet regelrecht vom Segen. Der Segen löst uns von den negativen Menschen. Plötzlich wollen die negativen Menschen mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist auch eine gute Sache. Die wollen nicht. Ja, weißt du, der ist immer Wolke Nummer 7. Der freut sich und jubiliert immer, auch wenn er nichts zu essen hat und nichts zu trinken hat und drunter und drüber geht. Gib Gott Raum, damit Gott dich segnen kann. Und jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, damit Gott eingreifen kann, damit er sich bei dir offenbaren kann und damit er die Fenster des Himmels auftun kann, damit der Segen herabströme. Was muss ich tun? Gib Gott Raum in deinem Leben. Und wie mache ich das? Wie schaffe ich Platz für den Segen in meinem Leben? Und ich habe eines herausgefunden in meinem persönlichen Leben, den Zehnten. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, hat der Herr gesagt, Malachi 3. Und dann will ich die Fenster des Himmels aufschließen. Der Zehnte ruft Gott auf den Plan. Der Zehnte ruft Gott auf den Plan. Die meisten haben keine Ahnung vom Zehnten und wissen gar nicht, was das ist. Der Zehnte ist, du beteiligst Gott an deinem Schicksal, an deinen Finanzen, an deinem Einkommen, an deiner Arbeit und an dein ganzes Umfeld. Du zahlst den Zehnten ein und weißt du, was du dann bekommst? Die Zugangsdaten zu Gottes Computer. Uns ist mal passiert, bei unserem Konto, aber ist ein oder zweimal passiert, da ist doch jemand, der hat 1 Euro überwiesen. 1 Euro überwiesen. Aber der Kerl hat nachher 40 Euro paar Mal hintereinander abgebucht. Damit er hat nur 1 Euro überwiesen, damit er die Kontodaten von uns bekommt. Und so ist, was du machst, das ist mir auch aufgefallen. Wir als Christen, ja, machen auch nichts anderes. Wir zahlen den Zehnten ein und bekommen die Zugangsdaten zu Gott und dann kann man immer wieder mal was abbuchen. Immer wieder mal was abbuchen. Das ist böse, wir haben die Sache gestoppt, keine Angst. Aber so wird gemacht heute in der modernen Welt. Da zahlt man was ein, bekommt man die ganze Information und die Daten und dann bucht man ab. Du brauchst die Zugangsdaten zu den Segnungen Gottes. Der Zehnte ist also der Schlüssel. Und danach bekommst du die Informationen. Wie werde ich gesegnet? Also wenn ich die Zahlen und die Daten eingebe, die Kontonummer, die Bankverbindung, und dann kannst du abbuchen. Da kannst du abbuchen. Der Herr sagt, was mein ist, ist auch dein. Bei dem lieben Gott darfst du das, aber bei uns nicht. Bei Gott darfst du abbuchen. Der Zehnte macht dich vor Gott offenbar. Weißt du, wenn ich dann meinen Kontoauszug sehe, guck mal, der hat überwiesen, von dort kam der Zehnte und von dort kam der Zehnte und von dort kam der Zehnte. Also da bin ich überrascht, das weiß ich, dann bete ich für die Leute, wenn ich sehe, die überweisen was, die haben was überwiesen. Geschwister, für mich ist das ist jetzt menschlich, aber genauso macht Gott, der denkt an uns. Guck mal, der denkt an meine Sache, der trachtet nach meinem Reich, der trachtet nach, dass mein Wort verkündigt wird, der will, der ist interessiert, dass meine Sache weiterläuft. Und plötzlich, da schreibt man Dankeschön dort an diese Leute oder sonst irgendwas und bedankt sich. Und manche kennt man schon, die machen schon über Jahre regelmäßig 30 Euro, manche auch 40 und manchmal auch 100 Euro, wie auch immer. Das Geld, die Menge spielt keine Rolle, aber du erregst immer Aufmerksamkeit. Du erregst Aufmerksamkeit bei dem Buchhalter und Gott hat auch seine Buchhalter. Gott führt Buch über alle Einnahmen, auch im Himmel, was wir geben. Und Jesus sitzt am Opferkasten und guckt zu, was die Leute geben. Und plötzlich schreit er ganz laut und sagt, Halleluja! die Witwe, die hat mehr gegeben wie alle zusammen. Du siehst also, der Herr achtet auf das Schärflein der Witwe, nicht nur auf die Menge und Masse, sondern gibt man mit dem Herzen. Und Gott weiß ganz genau, Jesus weiß ganz genau, der Heilige Geist weiß genau, ganz genau, ob man was mit Herzen tut oder ohne Herz. Also wenn du was tust, fang an mit dem Herzen was zu tun. Lass uns mit dem Herzen arbeiten, dann wird der Segen fließen, dann wird wieder Gott arbeiten. Aber mit dem Zehnten ist noch was auf sich, ich habe schon sehr viel über Zehnten gepredigt, aber das ist mir noch nie so aufgefallen als hier heute Morgen in der Vorbereitung. Dein Zehnter festigt deine Beziehung zu Gott. Der Zehnte vertreibt den Fresser und den Rost von dir. Der Zehnte vertreibt den Fresser und den Rost von dir. Das Problem ist nicht, dass du nicht genug Geld hättest. Du hast genug Geld, aber da sind so viele Fresser da und so viel Rost da und so viele Nebenausgaben. Weißt du, nicht die Miete und so weiter, die ganzen Nebenkosten und diese Fresser. Und da heißt es in Malachi Kapitel 3, Vers 11, und ich will um euren Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Feld oder Acker nicht verderbt und den Weinstock auf dem Felde auch nicht unfruchtbar sein, spricht der Herr. Ich will bedrohen den Fresser. Geh doch weg von Matudes, da hast du nichts zu suchen. Lass die Finger weg. Weißt du, der Fresser wird bedroht, und wenn der Herr jemand bedroht, mein lieber Freund, ich habe dich gesehen. Und Gott achtet ganz genau auf die Spitzbuben. Gott achtet ganz genau, und er weiß, wer sich richtig verhält und wer nicht richtig verhält. Und deshalb, wenn du Gott den Zehnten gibst, achtet Gott, dass kein Fresser in deine Umgebung kommt. Kein Wolf, kein Bär, kein Löwe, keine Bestie. Und ich will fernhalten den Fresser, dass eure Frucht auf dem Acker nicht verdorben wird. Das heißt also, nicht nur, dass der frisst, sondern der Fresser verdirbt die Frucht. Da kaufst du was und es geht kaputt. Das ist es, verdirbt. Und hast keine Freude daran, da fehlt irgendetwas noch und dann ärgerst dich und bist gestresst. Wenn der Fresser und die Fresser weg sind, dann bleibt dir noch was übrig. Glaub mir das. Da ist schon ein Segen. Das ist schon ein Segen. Da bleibt nur was übrig. Und der Segen ist, der Zehnte ist nichts Gesetzliches. Schon im Paradies hat Gott sich zwei Bäume vorenthalten. Das ist für mich und nicht für euch. Ihr könnt von allen Bäumen essen, aber nicht davon. Und das geht wie ein roter Faden. Abraham bringt den Zehnten. Da hat es auch kein Gesetz gegeben. Kein Moses, keine Juden, noch nichts. Abraham bringt den Zehnten. Und auch in der Offenbarung, wir finden überall den Zehnten, Spur vom Zehnten. Die Leute können schwätzen, was sie wollen. Der Teufel will dich nur von den Segnungen Gottes abhalten durch dummes Geschwätz. Nur durch dummes Geschwätz. Weißt, das wäre nur alttestamentlich. Weißt, der Zehnte ist biblisch. Alt- und neutestamentlich. Also lass dir nichts aufschwätzen von dummen Schwätzern, die keine Ahnung haben. Der Segen Gottes wirkt wie Medizin. Weißt du, du nimmst die Medizin ein und es beginnt dich zu heilen. Noch ein paar Gedanken schnell weiter. Wer nicht geben kann, der soll auch nichts erwarten, dass Gott ihm was gibt. Weißt du, wir sollen bereit sein zu geben. Diese Geschwister, die hier jetzt das Gemüse gebracht haben, das ist ihr Zehnter. Das ist ihr Zehnter. Die wollen den Zehnten in die Gemeinde bringen, auf ihre Art. Weißt du, du musst nicht immer Geld geben. Du musst deinen Weg finden, wie kann ich meinen Zehnten geben? Und jeder, der kein Geld hat, der soll einen anderen Weg finden, wie er Gott dient, wie er Gott beteiligt an seinem Leben und dergleichen. Viele denken nur falsch über Gott. Und das führt zu Resignation und Frust und Depression. Fang an, ein so Vater-Sohn-Verhältnis mit Gott zu bekommen und aufzubauen. Vater-Sohn. Und der sagt, was mein ist, Junge, das ist auch dein. Und als der Junge sagte, gib mir mein Erbe, der Vater gibt ihm großzügig sein Erbe. Und er verplempert das Erbe und kommt nach Hause. Und der Vater sagt, jetzt, du lebst von dem, was ich habe. Und nicht mehr, was der hat oder was du mal gehabt hast. In Jeremia 32, Vers 41, er soll meine Freude sein, sagt der Herr, ihnen Gutes zu tun. Er soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Stell mal vor, das ist Gottes Absicht. Er soll mir eine Freude sein, dir Gutes zu tun, wo du auch immer bist. Und so spricht der Herr, ich will euch mehr Gutes tun, Hesekiel 36, Vers 11, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Du erfährst erst durch die Güte Gottes, dass er dir Gutes tut. Dass er der Herr ist. Vorher weißt du gar nicht, ist er Gott oder ist er kein Gott. Kann er was oder kann er nichts. Aber erst wenn er dir Gutes tut, der Gutes erweist, Barmherzigkeit erweist, dann weißt du, er ist der Herr. Das ist ein Geschenk, dieser Segen. Der Herr offenbart sich gerade durch seine guten Gaben. Was macht man mit dem Segen? Es muss angenommen werden. Es muss angenommen werden, empfangen werden. Und dieses Nehmen ist manchmal sehr schwer. Weißt du, wir bitten viel. In der Bibel heißt es aber, bittet, so wird euch gegeben. Und wenn es gegeben wird, du musst es auch nehmen. Du musst es auch annehmen können. Aber Herr, ich habe was anderes erbeten. Aber du hast mir jetzt so eine Zucchini gegeben. Weißt du, wir sind manchmal nicht zufrieden mit dem, was Gott uns gibt. Wir sollen dankbar sein für diese Zucchini, was die Geschwister jetzt gegeben haben. Und sagen, danke Herr, wie schön, dass wir Zucchinis haben. Jetzt gibt es die nächste Woche in der Gemeinde nur noch Zucchinis. Weißt du, Gott tut nichts ohne unsere Erlaubnis, unsere Genehmigung. Gott tut nichts ohne unsere Erlaubnis. Du musst Gott erlauben, mach du das, Herr. Mach du, was du willst, wie es dir gefällt. Ich gebe dir die Genehmigung, die Zustimmung. Viele gehen aus Unwissenheit zugrunde, weil sie nicht wissen, wie man umgeht mit diesen Sachen, was man macht dabei. Oder die haben oft gar keinen Appetit nach diesen Segnungen Gottes. Und man kann vor einem vollen Kühlschrank auch verhungern, wie eine Berlinerin hier vor gar nicht so lange her. Der Segen ist es, was Gott in deinem Leben freisetzen will. Und lass dir den Segen nicht rauben durch Spötter, Gottlose oder Sünde oder abgefallene Menschen. Und vor allem Menschen, die mal was gewusst haben, weiß, ja, früher habe ich auch so gedacht. Vergiss die Leute, die nicht mehr mit Gott gehen, die Gott verlassen haben. Früher, die nur noch von früher leben, früher damals. Nein, wir leben jetzt und heute und hier und nicht früher. Wir müssen öfters mal die Ursachen nachgucken, warum ist es so und so in unserem Leben. Wir beschäftigen uns viel zu viel mit Spötter, mit Sünder und Abgefallenen und Gottlose, die gar nichts mit Gott mehr zu tun haben und die können uns nicht segnen. Die rauben uns den Segen, die Freude am Herrn, die Kraft Gottes. Und das ist alles der Segen. Die geben dir keine Ruhe, sind hinter dir her, versuchen immer wieder, dir alles zu verhindern, was Gott dir geben möchte. Dieser Fresser, das sind diese Fresser, diese Segensfresser, weißt du, die deinen Segen auffressen. Gott gibt und gibt und gibt und gibt. Das Finanzamt ist auch so ein Fresser. In aller Liebe, unser Staat, was unser Staat alles so ausgibt, Gott segne diesen Staat, aber trotzdem, wenn ich so sehe, was der Staat so alles von dem Bürger nimmt. Aber Gott will dich trotzdem segnen, auch wenn dir viel genommen wird. Du sollst also aus diesem Wenigen viel bekommen. Denk an diese Witwe in Sarepta. Aus diesem Wenigen ist viel geworden. Der Segen fließt, wenn der Friede Gottes da ist, wenn der Geist Gottes da ist, wenn die Liebe Gottes da ist. Der Segen fließt, wenn die Brüder oder Geschwister einträchtig miteinander wohnen, wenn die Ordnung da ist, die normale Schöpfungsordnung, die gesellschaftliche Ordnung. Weißt du, wo die Leute nur im Streit sind, da ist kein Segen da. Der Segen fließt, wenn die Spielregeln Gottes eingehalten werden, wenn man sich nach dem Wort Gottes richtet, wenn die Salbung Gottes da ist, die Herrlichkeit Gottes da ist, die Anbetung, dieses Positive da ist. Der Segen Gottes fließt, wo Menschen positiv sind, wo man Siegeslieder singt. In den Namen Jesu haben wir den Sieg. Da ist Sieg. Nicht nur, oh Herr, der Krieg ist zu Ende jetzt, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Der Segen hängt immer in Verbindung mit Jesus zusammen, mit der Erlösung. Der Segen ist eine Beteiligung Gottes an meinem Leben, wie auch immer, durch meinen Gottesdienstbesuch. Weißt du, wenn du ein langes Leben haben willst, ich gebe dir ein Rezept, du kannst dein Leben um 1000 Jahre verlängern. Ein Tag in deinen Vorhöfen, hat David gesagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000. Also ein Tag im Gottesdienst hast du 1000 Tage deines Lebens gewonnen. Und überleg einmal, wenn du 150 Mal im Gottesdienst warst im Jahr, in unserer Gemeinde, 150 Mal, überleg einmal, du hast 150 Mal 1000 Tage dein Leben verlängert, geteilt durch 360, um leichter zu rechnen. Rechne dir aus, um wie viel Jahre du dein Leben verlängert hast. Warum? Du hörst gute Botschaften, du wirst motiviert, denn vom Geist her steht und fällt alles. Die Seele, wenn es deiner Seele gut geht, dann lebst du viel gesünder, viel fröhlicher, viel gelassener, viel getroster. Und da hättest du nicht so, deine Umstände stimmen und du bist ausgewogen, ausbalanciert und du fürchtest dich nicht. Du weißt, Gott hat alles in seiner Hand. Gott beteiligt sich an meinem Leben, an meinem Schicksal, an meinen Vorhaben. Bitte Gott um das Gesegnete, um das gesegnete Brot. Und deshalb, ich ermutige euch, Geschwister, nicht nur, dass wir unser ein Dankgebet am Tisch sprechen, sondern wir sollen auch um das gesegnete Brot bitten. Wir essen sowieso alles Plastik und meistens Unsinn, was wir so in uns reinschlucken. Also wenn das ein Afrikaner oder ein Mann oder Frau aus dem Busch, wenn die das sehen würden, die würden ersticken an dem ganzen Zeug, was wir hier essen. Wir sind nicht mehr natürlich. Wir sind so weit weg von Natur. Wir essen nur noch Chemie, nur noch Plastik. Weißmehl, Weißzucker und dergleichen. Das ist nicht mehr gesund. Aber wenn wir sagen, danke Herr für das Brot, auch wenn es so Plastikbrot ist. Danke Herr für Plastikmehl. Danke Herr für Plastikzucker. Danke Herr für das. Du solltest mit Danksagung, auch deine Medizin, die du einnimmst, du solltest Gott danken für die Medikamente. Wenn du für die Medikamente nicht dankst, können die Medikamente bei dir nichts wirken. Aber wenn es mit Danksagung empfangen wird, deshalb sagt uns die Bibel, wir sollen alles mit Danksagung empfangen. Wie werde ich gesegnet oder wie werde ich den Segen zum Fließen bringen? Danke Gott für die Nahrung, für die Medikamente, für die Werkzeuge. Danke Gott für die Umwelt. Danke Gott für die Umstände. Danke Gott für deine gesegneten Hände. Ja, da ist nichts drin. Aber die sind gesegnet. Auf Kranke werde ich die Hände legen. Und so weiter. Wir haben ja Verheißungen Gottes. Segne deine Familie. Segne deinen Körper. Wenn du morgens aufstehst, Herr, ich segne meine Knie, ich segne meine Ellenbogen, ich segne meinen Kopf, ich segne meine Brust, meine Lunge, mein Herz. Fang an, die Organe deines Körpers zu segnen. Dann bist du ein Gesegneter. Du solltest anfangen, deine Füße zu segnen. Die tragen dich, die armen Füße, die tun mir leid. Aber die tragen dich dein Leben lang. Danke Gott für alle Nieren und Leber und Galle. Fang an, Gott zu danken und sagen, Herr, ich danke dir, dass du meine inneren Organe segnest. Und wenn du das angefangen hast, bei dir zu segnen, dann fängst du an, bei deinen Mitmenschen zu segnen und du wirst verblüfft sein, was da passiert. Du musst gar nicht gesund beten und mit irgendwas salben und cremen und einölen. Nein, du musst nur danken und segnen. Segnet und fluchet nicht. Ach, meine Leber schon wieder. Ach, meine Galle. Oder meine, was weiß ich, nein, fluche nicht. Fluche nicht über deine Körperteile, die nicht mitmachen und nicht mitgehen. Mein Kniescheibe, oh. Verstehst du, du stöhnst. Weißt du, stöhnen ist nicht danken. Stöhnen ist nicht loben. Weißt du, stöhnen, das gibt dem Teufel recht. Fang an zu danken, oh Gott, ich danke, dass ich wenigstens noch aufstehen kann. Ja, wir sollen viel mehr danken. Danke für den gesegneten Schlaf. Wenn du dich schlafen legst, danke Herr, dass ich jetzt meine Matratze, auch wenn die weich ist oder hart ist, wie auch immer, Herr, ich darf mich hinlegen, ich darf jetzt ruhen, ich darf jetzt einschlafen in Frieden. Ich danke dir für den Schlaf. Danke dir für die Nacht, dass du mir die Nacht geschenkt hast. Die Nacht ist auch eine Gabe Gottes. Geschwister, wir denken, die Nacht ist vom Teufel. Die Nacht ist nicht für den Teufel gemacht, sondern für uns Menschen, damit wir uns regenerieren, damit wir uns wieder aufbauen. Die Nacht ist nicht zum Durchmachen und Durchfeiern. Fang an zu danken, Gott, für die jede Situation deines Lebens. Fang an, den Segen auszustreuen. Und Segen heißt eigentlich vom lateinischen Signare, mit Zeichen versehen. Versehe das mit Zeichen. Die Dinge, deine Organe, dein Leben, deine Familie, dein Geldbeutel. Du solltest, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, bevor du ins Bett gehst, die Hände auf deinen Geldbeutel legen und sagen, Vater, segne mein Portemonnaie. Du bist der Mann, der dein und die Frau, die segnet. Du sollst den Segen empfangen und ein Segen sein und den Segen weitergeben. Und der Segen wird weitergegeben an Portemonnaie. Herr, segne mein Portemonnaie. Heile mein Portemonnaie. Dein Portemonnaie braucht auch Heilung. Und deshalb, wir sollen Hände auflegen, nicht nur auf Kranke, sondern alles, was krank ist in unserem Leben. Vielleicht ist dein Auto krank. Du solltest dein Auto heilen und die Hände auf dein Auto legen. Ich habe das gemacht, ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache das. Natürlich muss ich auch zur Werkstatt gehen und die Werkstatt muss auch was verdienen. Aber ich habe Fälle gehabt, wo niemand mehr helfen kann, wo alles aussichtslos ist, wo ich nicht mehr weiter wusste. Ich habe die Hände auf mein Auto gelegt, gebetet. Meine Kinder haben mich drauf gebracht. Weißt du, ich stehe auf der Transitstrecke und komme nicht weiter. Und Polizei kommt schon, wann fahren sie weg? Das Auto springt nicht an. Und dann sagt Papa, du betest sonst für alles Mögliche. Bete auch jetzt mal fürs Auto. Kinder bringen einen dorthin. Kinder sind dem Reich Gottes viel näher. Und dann natürlich der Papa, Pastor und so weiter, geht zum Auto und legt die Hände auf. Und da steht der Wachtmeister da, von DDR-Wachtmeister. Und ich sage, lieber Heiland, du siehst, ich stehe hier und ich komme nicht mehr weiter weg. Und ich kann nicht mehr weiter weg. In Jesu Namen, Auto, spring an und geh. Und dann gehe ich rein, drehe den Schlüssel um und ich bin bis nach Hof gefahren, bis über die Grenze. Ich habe nicht abgestellt. Als der Wachtmeister sagte dann am Zoll, stellen Sie Ihr Auto ab. Ich habe gesagt, ich kann nicht abstellen. Wenn ich abstelle, bleibe ich hier stehen für alle Ewigkeit. Und so habe ich durchlaufen lassen, bis ich in Hof dann eine Werkstatt gefunden habe und die mich dann repariert haben. Geschwister, fürs Auto konnte ich beten. Ich habe später auch für Tiere in Österreich, wenn ich so bei den Bauern auf dem Land evangelisiert habe und gepredigt habe, ich habe sogar im Kuhstall bin ich eingeladen worden, mal für die Kühe zu beten. Ein Bauer hatte Probleme mit seinen Kühen gehabt und ich habe die Kühe gesegnet. Du glaubst gar nicht, wie schön, die sind viel gläubiger, die Kühe, als manche Menschen. Die sind viel gläubiger. Segnet. Segne deinen Eingang und segne deinen Ausgang. Verstehst? Segne deinen Eingang und deinen Ausgang. Setze Zeichen. Beleg das mit Gott. Psalm 37, Vers 23. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er Gefallen an seinem Wege hat. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen und bin alt geworden, hat dieser Salomo gesagt hier, oder dieser Dichter hier gesagt, und bin alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder nie um Brot betteln. Ich habe noch nie seine Kinder um Brot betteln gesehen. Weißt du, Gott segnet uns. Gott segnet uns. Und das war dieser Vers, dass das eigentlich meine Frau grünes Licht gab, damit sie mich heiratet. Und dann kommt sie zu mir eines Tages und sagt, ja, als wir verlobt waren, kannst du auch eine Familie ernähren? Ich wollte Pastor werden, ich wollte predigen, ich wollte für den Herrn leben. Kannst du auch eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich vertraue dem Herrn, dass es geht, dass der Herr hilft. Aber ich kann dir nicht sagen, ob ich eine Familie ernähren kann. Und dann plötzlich kommt sie und sagt, du, wir können heiraten. Ich habe gesagt, wieso? Gott hat zu mir geredet. Und ich habe noch nie den Gerechten nach Brot betteln gesehen. Diese Bibelstelle. Und wir haben geheiratet und wir sind bis jetzt nicht verhungert. Wir sind bis jetzt nicht verhungert und sind über 68 haben wir geheiratet. Könnt ausrechnen, wie lang das ist oder wie weit es ist. Wir sind noch nie verhungert, weil Gott uns durchgetragen hat. Ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Wenn du ein Gerechter, eine Gerechte bist, wird Gott dich nicht umkommen lassen. Gott wird dich nicht umkommen lassen. Er wird dich immer durchbringen. Wie auch immer. Vielleicht durch Sozialamt, vielleicht auch durch Spenden, vielleicht auch durch irgendwelche harte Arbeit, vielleicht Doppeltarbeit. Ich weiß, also Gott hat mir schon in vielen Sachen geholfen, aber manchmal musste ich als junger Pastor, ich habe 2 Schichten Zeitung ausgetragen morgens, damit ich abends predigen kann. Also ich habe nicht geschlafen. Gott lässt uns manchmal nicht schlafen, aber wir tun unser Bestes und ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und jetzt will ich noch zum Schluss den Schlussgedanken noch finden. Gottes Macht steht hinter dem ausgesprochenen Segen, was du aussprichst. Deshalb segne laut deine Stellen, die du gesegnet haben möchtest. Und zwar immer wieder, das hat eine Ausstrahlung, diese Stellen. Egal was es ist, ob es jetzt dein Bett ist oder dein Tisch ist oder dein Kühlschrank ist oder was es auch immer ist, sprich laut. In 4. Mose 23, 20 heißt es, von Biliam natürlich, oder der Biliam sagt, siehe, zu segnen ist mir befohlen und er hat gesegnet und ich kann es nicht anders wenden. Weißt du, was Gott gesegnet hat und was du ausgesprochen hast, sei gesegnet. Und was Gott ausgesprochen hat, es ist gesegnet, bleibt gesegnet. Du kannst nicht wenden. Israel war gesegnet, da konnte der Balak fluchen wollen, so viel er will, der Biliam sagen, was er wollte, der konnte nicht. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Er bringt die größte Verheißung für Israel. Und das ist die Messias-Verheißung. Ich sehe einen Stern, was die Weisen im Morgenland gesehen haben. Wir haben seinen Stern gesehen. Ich sehe seinen Stern, den Stern Jakobs. Du siehst also, ich kann nicht, wenn Gott etwas gesprochen hat und dein Wort Gottes Wort war und du das ausgesprochen hast in Kraft und Autorität, das kannst du nicht mehr zurückholen. Das kannst du nicht mehr zurückholen. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Christen haben einen Auftrag, unsichtbare Kräfte freizusetzen Und das wollen wir tun in Gottes Namen. Jeder an dem Platz, wo er ist, jeder, wo was er braucht, setzt die Kraft Gottes fest. Du kannst sogar über deinen Dackel beten. Du brauchst vielleicht auch Gebet. Du Versucher, weißt du, es gibt so viele Gründe, für die man beten kann. Ja, den darf man nicht die Perlen vor die Säue werfen. Nein, die brauchen vielleicht Hilfe. Wenn gottesfürchtige Menschen Tiere haben, die sollen für die Tiere auch beten. Denn die Tiere sollen auch spüren, dass du Christ geworden bist. Dass du Jesus nachfolgst. Dein Kanarienvogel soll wissen, jetzt lebt er schon im Himmel. In der Herrlichkeit Gottes. Ich ermutige dich. Setz den Segen frei. Gesegnet bist du auf dem Land. Gesegnet bist du auf dem Wasser. Gesegnet bist du in der Stadt. Gesegnet bist du bei der Arbeit. Wo du auch immer hingehst. Die Bedingung war, wenn du auf meine Worte hörst, dann bist du überall gesegnet. Bist du überall gesegnet. Der Segen wird dich übernehmen. Der Segen wird dich hochbringen. Der Segen Gottes. Vater, ich danke dir für deinen Segen. Auch hier für meine Geschwister heute Abend. Ich danke dir, dass du den Segen befehlen wirst und dass der Segen nicht leer zurückkommen wird. Und Herr, der Segen wird nicht mehr zurückgenommen. Du hast deine Jünger gesegnet vom Ölberg ab. Und du hast gesagt, geht hin in alle Welt und trag den Segen zu allen Menschen und zu jeder Kreatur. Vater, ich danke dir, dass der Segen immer noch fließt und dass der Segen noch nicht aufgehört hat und dass der Segen auch zu uns hier nach Berlin gekommen ist, in Jesu Namen. Halleluja. Und wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander leben. Und da ist der Segen flüssig. Herr, da ist der Segen flüssig, da fließt der Segen. Und ich preise dich, Herr Jesus, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber deinen Kindern hast du es offenbart. Halleluja. 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 Und du musst nicht schleppen, sagt der Herr, du musst es nur ziehen. Der Segen hat Räder, der wird nicht blockiert, der wird nicht aufgehalten, niemand kann den Segen aufhalten. Der Segen wird flüssig sein, wenn du ziehst. Zieh den Segen zu dir nach Hause und lass es zu Hause sein und lass dein Haus erfüllt sein vom ganzen Segen, von meinem Segen, von meiner Herrlichkeit. In diesem Hause muss ich einkehren, sagt der Herr. Und ich muss in diesem Hause sein. Und wenn Jesus in dein Haus einkehrt, wird Ordnung in deinem Haus kommen, wird Leben in deinem Haus kommen, wird Überfluss in deinem Haus kommen. Da wirst du sogar für die Armen was geben können. Und du wirst deine Schulden bezahlen können. Du wirst alles erledigen können, wenn der Segen in dein Haus kommt. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Und da passierte das Wunder. Jesus im Zachäus Haus. Jesus in deinem Haus heute Abend. Amen.